Also ich zeichne halt auch vorher immer schon auf und dann irgendwann und dann schalte ich irgendwann den Livestream dazu.
Ja.
Und wenn dann was Lustiges dabei rausfällt, dann schneide ich es noch immer dran. Und wenn ich es auch noch weiß. Und wenn nichts drin war, dann kommt direkt das Intro irgendwie. Oder manchmal einmal habe ich es dann auch bewusst gemacht, dass noch vorher was kam.
Ja.
Bei der letzten Folge Nerd Emission, ich glaube, Florian wusste, dass ich noch aufzeichne und hat dann irgendwie sowas gebracht, so wie, kann ich jetzt meine Peniswitze erzählen? Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pod Snyder. Und ich bin heute wieder auswärts unterwegs und Podcast auch wieder fremd, wie das vor einigen Folgen schon mal war. Und diesmal mit völlig anderem Setup sozusagen. Und begrüße als Gast den Kaspar Clemens Mirau.
Hallo.
Und beginne dann mal ganz frisch mit einem Element von deinem Podcast,
Ja.
Leitmotiv, und zwar die Frage nach der Herkunft des Twitter-Namens Leitmedium.
Ha, das ist ja lustig. Sitze ich bei mir zu Hause und kriege meine eigenen Fragen
Genau.
gestellt. Ich kann mich noch an den Abend erinnern, als ich meinen Twitter-Namen genutzt habe. Ich habe Medienkulturwissenschaft studiert in Weimar. Und war da eigentlich immer nur montags bis donnerstags, wie viele Berliner. Die sind immer so montags hin und donnerstags, freitags wieder zurück, weil als Berliner ist es dann in Weimar dann doch irgendwie am Wochenende zu dörflich, obwohl es eine sehr schöne Stadt war zum Studieren. Ich promoviere auch eigentlich noch, also ich bin da sozusagen noch eingeschriebener Promotionsstudent, beziehungsweise schreibe ich eine Promotion da. Jedenfalls, das ist jetzt ja auch schon einige Jahre her und ich wollte halt mir irgendwie Twitter angucken und ich habe lange Zeit da nicht so richtig mit anfangen können. Ich glaube, ich war mal eine Weile auf Textellen unterwegs, falls dir das noch was sagt. Das war ein deutscher Twitter-Klon.
Klug ganz dunkel,
Ja,
ja,
der war
irgendwie.
mir irgendwie sympathisch, weil da konnte man auch die globale Timeline lesen. Das hat irgendwie so Sinn gemacht, ja. Also so. Na, jedenfalls habe ich eigentlich nach einem Twitter-Namen gesucht. Und einfach durch mein Studium habe ich mich natürlich mit Begriffen wie Leitmedien auseinandergesetzt und war einfach total erstaunt, dass der noch frei war und dachte auch so, vielleicht muss man ja so ein bisschen rumposen im Internet, um gehört zu werden. Und dann habe ich den Account eröffnet. Ich habe letztens meinen allerersten Tweet angeguckt. Ja, da gab es gibt irgend so eine Webseite, da kannst du ganz einfach zu deinem allerersten Tweet
Ja.
springen. Das ging letztens mal rum und ich glaube, als allererstes habe ich Mercedes-Bundz angepault. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Die ist auch so im Medienbereich
Ja,
unterwegs.
schon
Man
was
sieht die ab und
gelesen,
zu mal
ja.
so auf der Republika. Die war auch mal meine Dozentin und das war lustig. Ich habe halt letztens meinen ersten Tweet gesehen und habe mich dann nochmal bei ihr entschuldigt, Jahre später. Genau, also Leitmedium kommt einfach durch diesen Begriff natürlich spielt es auch damit, dass sich ja Leitmedien immer verändern. Also das Fernsehen war oder ist mal ein Leitmedium, Zeitung ist es wahrscheinlich nicht mehr. Und auf Twitter Leitmedien zu heißen, ist natürlich dann spielt halt damit irgendwie, dass sich das verändert. Genau.
Ich habe hab mir Tweetnest eingerichtet, das ist dieses Twitter-Archiv-Ding, wo man, nachdem es dieses Archiv-Ding von Twitter auch gab, konnte man das einpflegen. Ist ja inzwischen auch wieder gefixt, dass es funktioniert mit der neuen API und da kann man dann halt auch nachsehen, wie viel man so pro Monat geschrieben hat.
Ah, okay.
Man kann auch immer ganz genau erkennen, wann eine Apple-Keynote war.
Bei
Bei so
dir.
Peaks, ja,
Ja.
genau, bei den Tweets.
Ja.
Und ich glaube, mein erster war irgendwie sowas wie, hallo Fernseher, ich gucke jetzt Fernseher, aber irgendwie sowas. Also, so waren auch die ersten Tweets so, bisschen,
Was Unbeholfenes am Anfang, oder?
ja,
Ja,
bis
genau.
zum ersten Smartphone, wo ich dann auch twittern konnte.
Stimmt, dadurch hat sich das ja verändert, ja. Also ich weiß gar nicht, wann sich das bei mir so dolle verändert hat. Doch, es hat sich bei mir verändert, als ich damals so ein bisschen in die Post-Privacy-Spaggeria-Szene rein bin, weil dadurch ich natürlich plötzlich mit vielen Leuten interagiert habe, die ich dann auch kennengelernt habe. Und dann fing Twitter plötzlich an, auch wirklich Spaß zu machen, weil am Anfang ist man ja wirklich so, hallo, und dann twittert man ja immer so Leute an, damit die einmal irgendwie auch mal folgen und die ignorieren einen natürlich, weil so ein, weiß ich nicht, 3-Follower-Account nimmt man erstmal irgendwie nicht ernst. Der Weg ist steinig die ersten Jahre, aber irgendwann fängt es an, Spaß zu machen und mittlerweile gehört das schon sehr stark zu meinem Leben mit dazu. Also ich twitter ja auch viel mit meiner Frau öffentlich, auch wenn wir manchmal nebeneinander sitzen, da auf der Couch, zur Unterhaltung von vielen Menschen. Und das will ich auch nicht mehr missen.
kann mich erinnern, bei dem Ed Rosenkrieger, macht auch Podcasts und auch Blog über Gadgets und verschiedene Sachen mit Mac etc. und auch YouTube-Kanal
Ja.
und hat eine ganz tolle Stimme. Und da hatte man die Mails, dass man neuen Follower hat, noch eingeschalten und dann kam diese Mail, Ed Rosenkrieger folgt dir. So,
Ja.
yay! Mit dem Gold eingerahmt sozusagen,
Ja.
den Screenshot gespeichert und mich
Ich.
darüber gefreut, weil das war auch einer, der recht vielen Leuten folgt und irgendwann ist es wirklich so,
Ja.
folge ich dem jetzt nicht. Bei meinem Twitter-Nick war es so, also erstmal, ganz früher war es so, dass ich mir je nach Laune auf den verschiedenen Plattformen meinen Nickname gewählt habe. Bei ganz vielen Sachen ist auch irgendwie Mike drin, weil durch die Anfangsbuchstaben, bis zum dritten Buchstaben von meinem Namen. Ganz oft finden sich auch irgendwo Lord oder Dark wieder, so was als Teenager hat. Und irgendwann habe ich in einem Tekken-Remix, wo ich aber leider den Ursprung nicht zurückverfolgen konnte und somit auch keine Lyrics finden konnte, das Wort Snyder aufgeschnappt. Und habe erst das gehabt, irgendwie Snyder 20 und dann hatte ich ja, 2010 Mac. Und irgendwann, ich glaube, bei der Wahl für einen Namen, für einen Rollenspielcharakter, also völlig unpassend, habe ich den Mack Snyder genommen und
Ach, Mac Snyder ist gar nicht so unpassend. Heißt Mac
seit.
nicht auch sowas wie Lord eigentlich? Ich glaube, Macintosh heißt auch, muss man nachgucken, es heißt sowas wie Graf oder so. Deswegen Mac Snyder könnte auch ziemlich gut passen zum Rollenspiel.
Und ja, seitdem, das hat mir gefallen und ja, seitdem, also ich. Ist auch überall frei, wenn man das eingibt. Ich glaube, bei Facebook habe ich mal einen gefunden, der hieß so, aber mit Leerzeichen halt. Und wenn man es findet, dann halt ganz offen mit Y geschrieben.
Ja.
Gibt es ja einige Namen oder auch Schauspieler. Ansonsten, ja, bisher. Ich glaube, einmal hatte ich so, oh, bin ich da schon angemeldet? Da hat er halt auch früher das Problem so, mein Passwort weiß ich, weil ich war das Gleiche. Aber wie hieß ich denn jetzt hier? Dann hatte man irgendwie, wenn man Glück hatte, konnte man dann sagen, so, ja, hier, Passwort Recovery und dann wurde man mit seinem Nickname angeredet.
Ja.
Oder man konnte tatsächlich sich seinen Nickname verraten lassen, nur das. Und immer alle E-Mail-Adressen durchprobiert. Und jetzt habe ich eigentlich immer das gewählt.
Ich habe nur einmal Probleme gehabt, Lightmedium anzumelden. Das war bei Google Plus. Da konnte man ja auch irgendwann im letzten Jahr, glaube ich, war das so, sich oben so eine Short-URL für sein Profil zu legen. Und da habe ich natürlich auch Lightmedium probiert. Und da musste man dann begründen, warum man das haben will. Also, weil dein
Ja, ich
Real-Name
kann mich
kriegst du,
erinnern.
ne? Dein Real-Name kriegst du ohne Probleme. Kannst aber auch sagen, das ist der Name, unter dem man mich kennt. Und das wurde dann abgelehnt. Ich hätte
Ja,
natürlich gerne Google.com Lightmedium
ich
gehabt.
glaube, bei mir war das auch so. Wollte auch Mick Snyder haben
Ja.
halt und ich glaube, es wurde auch abgelehnt. Ja. Bei mir ist halt auch das Problem, ich habe ein Sonderzeichen beim Namen. Also
Ich weiß, ja.
Michel, Absurde Gü, glaube ich, ja.
Ja.
Und ja, also bei Ambrosia, die so auch unter anderem Soundboard machen, diese Soundboard-App für Mac und iPad, das ist komplett weggefallen. Da hatte ich dann eine Lizenz Michel, ohne E. Und neulich kam wieder irgendwas, wo dann irgendwie so Sonderzeichen, Tilde, irgendwas, bla, und ja.
Immerhin kein Rhombus mit einem Fragezeichen drin.
Ja. Und deswegen, ja, ansonsten auch entsprechend geändert. Jetzt hatte ich von einer Weile das Problem, ach genau, bei Snowtape auch das Problem, dass ich die E-Mail-Adresse da hatte, eine E-Mail-Adresse hatte, die ich nicht mehr habe. Und dann konnte ich den aber anschreiben und sagen, hier braucht man die Lizenz nochmal und dann aber auch gleich in mein Passwort gespeichert, damit nicht verloren geht. Ja, das nächste wäre dann gleich mal was Aktuelles und zwar der Tod von Robin Williams.
Ja.
Fand ich ja die Aktion von Karin Mioska sehr schön bei der ARD.
Ja,
Dieses auf
die
den
Tisch
Tisch
stehen
stellen,
lassen, ne?
ja. Das ist auch nur so was ganz Kurzes war, wo ich auch so, oh, okay, gemacht habe, war, dass Apple da eine Seite zugemacht hat. Was ja, glaube ich, auch eher selten ist. Und dann Das ist tatsächlich dieses auf die Tische stellen, also mit den Fotos und so, dass das dann so rumging. Und gestern bei der Weltkompakt oder Welt irgendwie so ein Aufreger über dieses, dass Karim Maska da auf dem Tisch stand und so und dachte so, das liest sich irgendwie so, uns ist nichts Besseres eingefallen, deswegen reden wir das jetzt schlecht, weil es war halt eine kurze, schlichte Aktion und war halt nicht mehr, also war eigentlich genau richtig.
Also ich habe da auch drüber nachgedacht.
Ich hätte es problematischer gefunden, wenn sie das in den 20-Uhr-Nachrichten gemacht hätten. Also es war ja, glaube ich, in den Tagesthemen, nicht in der
Ja, das
Tagesschau.
stimmt. Das macht auch einen Unterschied, ja. Also ich habe auch drüber nachgedacht und ich habe anhand von Robin Williams, nicht Robbie Williams, nochmal drüber nachgedacht, wie das so ist mit Todesmeldungen in sozialen Medien. Und ich finde, das ist was sehr Besonderes, weil die sich extrem schnell verbreiten. Ich habe immer das Gefühl, das ist fast so ein Wettlaufen, wer hat es als erster getwittert, so. Das finde ich so, obwohl ich mich da auch selbst bei erwische. Also es ist so ein, oh Scheiße, warte, ich muss schnell twittern, ja. Und ich meine, eigentlich ist gerade jemand gestorben.
Ja.
Eigentlich hat das auch wirklich alles Zeit. Und mir geht das ein bisschen so, dass ich erstaunt bin von dieser Heftigkeit dieser Trauer. Also wie viele Menschen dann plötzlich so, ja auch so ganz opulent auf Twitter trauern. Und ich habe so das Gefühl, als sei das auch so ein großes Gemeinschaftserlebnis. Also das ist halt dann über Tage, also wenn ich Facebook aufgemacht habe, da war nur Robin Williams. Also wirklich nur. Ich musste dann runterscrollen, um was anderes zu sehen.
Gestern auf DeviantArt auch dasselbe, irgendwie
Ja,
ganz viele Bilder.
und also es geht gar nicht darum, dass man nicht trauern soll. Frag mich halt nur, ich bin ja auch Kulturwissenschaftler, dann denkt man ja immer so drüber nach, so, was soll das eigentlich? Ja, und na, ich frage mich schon, ob es einfach so eine, ich sag's jetzt mal ein bisschen forsch, so ein modernes Gemeinschaftserlebnis ist wie die Love Parade. Ja, also früher ist man halt zu einem Millionst auf die Love Parade gegangen und da ging es ja nicht nur um den Techno, sondern da ging es ja darum, den konntest du auch mit Kopfhörern zu Hause hören, da ging es ja darum, dass man 1 Million Leute ist und auf der Straße steht und dieses Wow, diesen Wow-Effekt hat. Und ich habe so das Gefühl, dass so Todesmeldungen von berühmten, beliebten, berühmten Persönlichkeiten so ein bisschen in diese Richtung gehen, wir erleben das jetzt gemeinschaftlich so, weil es, also viele Meldungen, ich habe mich dann auch gefragt, ja, jetzt mal ehrlich, wann habt ihr denn das letzte Mal einen Film von dem gesehen? Ja, ist jetzt nicht so, dass alle ein Robin Williams Plakat über dem Bett haben und weil so wirkte das dann aber
Ja.
so, oh mein Gott, ich habe doch
Ich
gestern noch mit ihm geredet, so.
hab auch dieses so, oh, also ich glaube, ein paar Filme muss ich mal sehen, so,
Ja,
ne, also.
und ich kann das gar nicht, ne, ich kann ja nicht verurteilen, wie andere Leute trauern, aber ich kann halt beobachten, dass es doch überraschend stark ist. Ich fand das in den Tagesthemen irgendwie eine gute Aktion, aber nicht wegen Robin Williams, sondern weil ich es gut fand, dass sie einfach ein bisschen aus ihren Grenzen ausbrechen. So, das hat mir von daher irgendwie gefallen. Und ansonsten. Ja, kann natürlich dann auch drüber diskutieren. Mein Gott, so Tagesthemen berichten auch ständig über Tausende von Tote im Krieg oder auch nicht. Ja, so was ist da eigentlich so? Und es ist ein schwieriges Thema natürlich Umgang mit Trauer. Aber die Tagesthemenaktion fand ich eigentlich gut, einfach halt als Aktion und bin gespannt, was als nächstes. Ich meine, der letzte große Tod, den ich mitbekommen habe, war der von Frank Schirmacher, Herausgeber der FAZ, mit dem ich ja inhaltlich weiter auseinander nicht sein konnte. So, also sozusagen so das andere, das Gegenteil von dem, was ich vielleicht inhaltlich vertrete. Der war aber auch sehr, da wurde sehr, das ging sehr viel rum, auch natürlich, weil viele Journalisten ja auch auf Twitter sind. Das heißt, die haben dann auch irgendwie mit dem zu tun gehabt. Das hat mich natürlich irgendwie mehr berührt, weil ich mehr von Frank Schirmacher gelesen habe. Also der war präsenter von Robin Williams, weiß ich wie gesagt nicht, weil ich das letzte Mal einen Film gesehen habe. Aber ich bin gespannt. Ich meine, der nächste Mensch wird auch sterben, da muss man sich nichts vormachen. Und mal gucken, wie das so weitergeht. Also ich bin gespannt, ob das jetzt wirklich an der Person Robin Williams lag, dass der so als Comedian besonders die Herzen berührt hat oder ob das einfach so, und es kann natürlich auch ein Trend sein, dass das einfach mehr zu so einem Globalerlebnis wird, irgendwie auch über Grenzen hinweg natürlich, ne?
Also ich hatte es, war das Montag? Ja, ne, Montag.
Ja.
zwischendurch so während Twitter durchscrollen oder Facebook so, um, wenn ich jetzt Bild noch länger angucke, brauche ich ein Taschentuch. Also, und die letzten, ja, prominenten Tode, wo ich auch ein bisschen von berührt war, waren Dirk Bach. Das
Ja,
war
stimmt, ja.
gerade, wo dann Dschungelcamp anfing und dieser Rückblick kam.
Ja.
Dann Frank Tausch, sagt ihr das was?
Nee.
Der hat Kino-Reviews gemacht auf YouTube
Okay.
und hat auch irgendwie in Hollywood gelebt und das war wahrscheinlich auch sein Job irgendwie und hatte immer so, ja, vor oder zum Start das gemacht und hat immer, hi, ich bin Frank Tausch, dann ging's los und er sah so ein bisschen aus wie der ja, deutsche Jason Statham und so. Also und der ist vor 2 Jahren verstorben. Das kündigte sich erst an, war irgendwie eine längere Pause und munkelte man schon, ob irgendwie was sei und was sich halt gar nicht gemeldet hat. Und kam wieder ein bisschen was. Im Oktober irgendwie kam dann die Meldung auf Facebook von seiner Schwester, dass er wohl an Krebs verstorben sei. Und dann ging es halt auch so rum, so, ja, dann kann ja Jason Statham das jetzt machen oder so. Und man hat aber nur diese Videos von dem gesehen und war aber trotzdem irgendwie so ein bisschen berührt, weil man irgendwie dem auch so ein bisschen nahe war, weil man wusste, okay, das ist ein Deutscher, der spricht da irgendwie immer über Filme und kommt auch sympathisch rüber und so und hat das ganz gut gemacht. Und dann bei Steve Jobs dann auch irgendwie.
Ja.
Wobei ich jetzt gar nicht so sehr der Fanboy bin, also ich benutze die Geräte sehr gerne.
Mehr als ich auf jeden Fall.
kann mich aber auch hinstellen und eine Stunde aufziehen. Das finde ich doof und das finde ich doof. Und, ne? Und war dann, also es war auch schon so, okay, das drückt jetzt so ein bisschen schon die Stimmung so, ne? Also.
Steve Jobs, ja, das war, na, ich fand bei, ich glaube, bei dem hat mich besonders gerührt, so eins der letzten Fotos. Also man hat, da gab es ja so, gab noch so ein Foto von ihm, wo man ihn wirklich sehr, sehr abgemagert gesehen hat und das war schon so. Irgendwie, es war schon krass. So, und ich hatte eigentlich nie groß die Keynotes gesehen, so lange Zeit. Die habe ich mir erst später dann angeguckt, weil ich die Steve Jobs Biografie als Hörbuch bei Audible mir angehört habe. Wirklich gut. Ich weiß nicht, ob du es gelesen hast, das Buch.
Ich hab's noch nicht gelesen,
Also
also ich
ich
bin.
beschäftige mich ja viel mit Computergeschichte, auch für meine Dissertation. Und das ist einfach ein gutes Buch über Computergeschichte auch. Also weil es geht natürlich um Steve Jobs, aber es geht halt auch um Bill Gates und so, weil der ja, weil die erste Excel-Version für Mac rausgekommen ist und so. Und man lernt da sehr viel und man lernt auch nochmal viel darüber, warum Apple Computer so sind, wie sie sind. Das ist schon ganz cool. Also man versteht dann einfach noch, was, warum sieht der iPod so aus, warum sind die Geräte teurer als andere und so. Und dann, das ist schon, war schon ganz interessant. Und genau, und dann danach, da geht es auch um die Keynotes. Und danach habe ich mir nochmal die Keynotes angeguckt, um das sozusagen zu verstehen. Und die waren schon gute Veranstaltungen. Das kann man nicht anders sagen, wenn er da redet. Ja.
Also ich habe die auch seit ich einen Mac habe und dann jeweils immer, wenn es ein Keynote gab, den Ticker dazu verfolgt oder wenn dann sie doch mal live gestreamt haben, halt auch den Livestream geguckt. Jetzt bei der WWDC Keynote konnte ich leider nicht gucken, weil da musste ich halt noch arbeiten und mich dann so ein bisschen geärgert, weil ich das auch selber verbockt habe, dass ich noch arbeiten musste.
Ja.
Und dann habe ich die aber halt auch nachgeguckt noch und habe dann zwischendurch mal bei Twitter reingeguckt. Und eine ganze Zeit lang auch immer relativ viel dazu getwittert. Also ich glaube bei der 2011er Keynote oder so, also bei irgendeiner Keynote habe ich auch mal das Limit erreicht von irgendwie 400 Tweets in der Stunde oder irgendwie sowas. Also bei irgendwas schlägt der ein Limit an und dann sagt Twitter so, nee, kommt irgendeine Fehlermeldung, ich weiß gar nicht, ob es da steht. Eine Zeit lang konnte man dann noch über die mobile Webseite noch was schreiben. Und dann irgendwie ab einer Stunde oder so ging es dann wieder. Und
Das wusste ich gar nicht, ja.
deswegen kann man halt bei meinem Twitter-Archiv sehen, wann Keynotes waren.
Okay.
So.
Ja, nee, also ich gucke mir die eigentlich nicht wirklich an. Ich muss die nicht live sehen, aber wenn ich mir gerade so in dieser, wenn ich mich gerade in dieser Phase befinde, ich möchte mir jetzt ein neues Gerät kaufen. Also wenn ich schon ungefähr weiß, was ich will. Also wenn jetzt nochmal eine Keynote kommt. Vor dem iPhone 6, dann werde ich wahrscheinlich gucken, weil ich wirklich dringend ein neues Telefon habe. Und da bin ich dann doch neugierig. Ja.
Die letzten waren ja, also sind mir ganz viele Mecker so, oh, war ja so langweilig, ja, weil es halt so viele Quellen gibt, die halt irgendwie drüber schreiben, drüber leaken, und dann fallen aber immer noch irgendwelche Sachen raus, die dann nicht vorhergesagt wurden,
ja.
Irgendwie. Also halt, jetzt mal Swift, die neue Programmiersprache, die ja seit 3 Jahren oder so schon in Entwicklung sein soll. Und
das hat ziemlich eingeschlagen, ne? So bei Entwicklern, ja.
Das, also, wo ich habe auch die Kino geguckt und es ging wirklich so ein Ho Raun durch die Menge so.
Ja.
Oder beim, ich glaube beim iPhone 5S, der 64-Bit Prozessor, wo man auch so dachte, so, ja, steht irgendwann an, aber dass er dann doch schon da war, war dann, glaube ich, auch ein bisschen überraschend. Und manchmal kann man wirklich sich vorher eine Liste machen, ja, genau, ja, das stimmt, das wäre mal interessant, gibt es vielleicht irgendwo
ein, ja, so ein Bingo sozusagen.
So ein Bingo, beziehungsweise so, wie viel prozentual wurde schon vorhergesagt, ja. Und was kam denn und was nicht, ja. Und so. Und was mir auch neulich eingefallen ist, mit den ganzen Artikel, ja, Apple experimentiert mit dem und dem Gerät rum, ja, bestimmt, es gibt bestimmt irgendwo im tiefsten Keller eine Etage, so einen Raum, wo zig Prototypen rumliegen, wo auch schon mal drüber geschrieben wurde.
Hm.
Probieren natürlich rum, dann bei irgendwelchen anderen Sachen werden dann mal ein paar mehr Geräte davon produziert, da wird auch mal drüber berichtet und dann sind das halt solche Sachen und
ja.
Ja, ich bin gespannt, was da kommt, also.
Also ich bin relativ entspannt. Ich war ja lange Jahre Ubuntu-Nutzer und auch sehr aktiv in der Ubuntu-Community. Ich habe ja hier in Berlin in der Seabase Release-Partys mitveranstaltet und wusste deswegen immer relativ genau jedes halbe Jahr, was so die neuen Features sind. Und da habe ich auch immer wieder so, waren dann immer so Enttäuschungen, ja, das ist jetzt aber nicht so viel. Und mir genügt das aber, wenn... Also mir reicht das schon erstmal, wenn überhaupt es so eine kontinuierliche Weiterentwicklung gibt. Ja, also wenn so, das sind manchmal auch echt die kleinen Features. Ich weiß nicht, als der Filefinder endlich Tabs konnte, ja, ist jetzt echt kein Killer-Feature,
ja.
Aber so, boah, endlich, ja. Weil vorher musste man irgendwie, weiß nicht, für $30 oder so irgendwie irgend so eine App kaufen. Und das sind halt manchmal auch echt so die kleinen Features, die wirklich, womit du halt nicht, wodurch nicht unbedingt der Aktienkurs steigen wird, aber die dir den Alltag leichter machen. Das können auch irgendwelche Shortcuts sein, die es plötzlich gibt und so. Also für mich, als jemand, ich sitze ja 10 Stunden am Tag am Rechner oder so, wenn ich arbeite, und da können es gerade so ganz kleine Features sein, wo ich sage so, geil, ja, das hilft mir einfach im Alltag und ich muss jetzt nicht unbedingt das super große neue Retina-Display haben, sondern ich will vor allen Dingen halt angenehm arbeiten können. Ja, vor Retina habe ich mich lange Zeit verweigert und eines Tages hat mir jemand seinen Laptop gegeben, ich sollte kurz was eingeben. Also und ich tippe es so und weiß noch, ich dachte so, irgendwas ist komisch, gibt es hier weg, setz mich an meinen Laptop und da war es vorbei. Das war so krass, dieser Moment, so, ich sah nur noch Pixel auf meinem Bildschirm.
Ja.
Und ich so, scheiße, hast du ein Retina-Display? Und also ja, das war das erste Mal, dass ich auf ein Retina-Display geguckt habe und ich so, fuck. Ja, und dann hatte ich halt, weiß nicht, ein paar Wochen später den neuen Laptop.
Ja. Ja. Ist auch, ich glaube, bei iOS 7 haben sie dran geschraubt, weil vorher hat man das gesehen, das ist ja noch das erste iPad Mini ohne Retina.
Mhm.
Und bei so ein paar Sachen, so bei Spielen oder so, oder das Messages-Icon, hat man dann schon gesehen, dass es nicht Retina ist. Hält sich aber halt noch in Grenzen, weil das der Bildschirm ein Stück besser nochmal ist und halt kleiner ist, dadurch,
ja, genau,
die Pixeldichte nochmal anders ist. Und ja, ich habe mir schon mal eine Retina angeguckt, aber hab's halt vermieden, mir den länger anzugucken.
Ja, genau, das ist, guck, nicht hingucken. Ja?
Nicht hingucken.
Das hat so eine Hypnosefunktion.
Ja, ja. Ich habe mich bei, wegen den kleinen Features, ich habe mich bei Mavericks gefreut, dass sie diese Fullscreen-Funktion gefixt haben, dass der andere Bildschirm nicht mehr ausgeblendet wird. Und
ja.
Gleichzeitig haben sie noch Spaces repariert und das als Option eingebaut,
ja,
dass man, wenn man Space wechselt, auf den zweiten Bildschirm, und dass sie nicht beide gleichzeitig wechseln. Also es gibt Szenarien und Leute, die können sagen, ja genau, ich will so welches haben.
Ja.
aber ich fand es irgendwie nervig und
Schön, das Fullscreening ist auch so, ne? Ist jetzt echt kein Killer-Feature, aber das war so scheiße nervig.
und das nutzt man nicht ständig, aber
Ja.
jedes Mal, wenn man es dann irgendwie
Ja.
genutzt hat, dann kam dieses, oh, ja, nee, dann nicht.
Genau. Genau, ja, danke, ne? Ja. Ja, stimmt.
Und was mich da so ein bisschen stört, war dann halt die zweite Menübar, die Menübar im zweiten, in den anderen Bildschirm. Also ich in einem Spiel, wo ich mir halt noch ein paar Heilkugeln dazu geschiedet habe, weil die echt rar waren bzw. teurer wurden. Und habe ich mir dieses Hexprogramm auf den anderen Bildschirm gepackt und dann immer gewechselt. Da war es dann praktisch, aber habe dann irgendwie nach einer Möglichkeit gesucht, das auszustellen. Ja, die Möglichkeit ist es wieder so wie vor Mavericks einzustellen.
Okay.
Nee, das wollte ich dann auch nicht.
Ja, verstehe ich. Ja.
Ich habe neulich wieder, oder gestern in Google Docs irgendwie Copy-Paste, irgendwie streikt da der Safari. Ich
Ja, das
verliere
kenne ich.
mich aber irgendwie, also bin noch hab den Firefox groß werden sehen so ein bisschen und wurde mir so ein 3.5 oder so wurde der ja nicht mehr so toll, also wurde er halt schlimmer und dann ab dahin habe ich dann sowieso einen Mac gehabt und habe den Safari benutzt. Bei Chrome stört mich, dass die bei der Bookmark-Leiste neben dem Namen noch das Favicon ist. Und das nimmt irgendwie Platz weg, ich brauche es nicht. Und
Benutzt du Bookmarks?
ja.
Ja, okay.
Ja, sehr
Ja.
viel. Ich bin auch
So
bin eigentlich
80er.
kein ordentlicher Mensch,
Ja.
aber meine iPhone Homescreens müssen immer auf eine bestimmte Art und Weise sortiert sein, weil ich mich
Okay.
halt dran gewöhnt
Sonst
habe.
fühlst du dich
Und
nicht zu Hause.
ja, sonst fühle ich
Ja.
mich nicht zu Hause und die Bookmarks, wenn ich da irgendwas
Okay.
sortiere ich es auch immer, guck mal, Screenshot, wie waren die?
Echt? Da solltest du mal mit jemandem drüber reden. Nee, ich habe das
Und
mit ja, ich habe total aufgegeben mit Bookmarks, ja. Ich speichere so, ich glaube, einmal im halben Jahr einen Bookmark, weil ich denke, das muss ich unbedingt aufheben. Dann gucke ich da nie wieder hin. Ich habe mir jetzt gerade einen Pinboard-Account geholt. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Das ist so ein Bookmarking-Service, wo es halt diverse Browser-Plugins für gibt. Das Lustige bei dem ist, der ist vor ein paar Jahren gestartet und je älter das Produkt ist, desto teurer ist es, das zu
Genau,
kaufen.
ja,
Das
das
finde
habe
ich
ich schon
ziemlich witzig.
mitbekommen,
Ich habe
ja.
jetzt $10 für gezahlt. Ein Freund von mir hat, wenn wir jetzt irgendwie 3 oder so gezahlt haben, das muss schon lange her sein. Ich bin mit dem ganz zufrieden. Das ist total schlicht aus. Aber hat irgendwie gute Features, gute API und so. Also ich glaube, das werde ich jetzt auch weiterhin nutzen. So.
Ich habe das tatsächlich, dass ich irgendwie, ich bin zwischendurch auch mal ausgemistet und so und ab und zu guckt man dann so, was ist denn das hier? Und oh, das schlummert da auch schon seit irgendwie.
Und man 404er-Check machen auf seine Bookmarks, weil die Seiten überhaupt noch da
Ja,
sind.
bei manchen dann hat man so, ach, ich hatte doch noch hier noch
Ja.
und dann funktioniert manchmal die Suche auch nicht so richtig. Was ich mir noch aufgeschrieben habe, ich habe ja auch die letzten Folgen Leitmotiv gehört. Ich fand die Autogeschichten sehr lustig.
Mit der Mohrenpost.
Ja, genau.
Ja.
Weil ich mich auch sehr gut nicht hineinversetzen konnte in diese Polizeisituation, sondern dieses. Also ich war noch nie in einer Polizeikontrolle. Ich habe meinen Führerschein seit 2009, ja. Und mit Auto zur Arbeit lohnt sich für mich nicht und halt auch so eher selten, wenn dann nur halt arbeitsbedingt. Und war jetzt nur irgendwie noch zu Schulzeiten gab es mal eine allgemeine Verkehrskontrolle, war ich mit meiner Mutter unterwegs und dann war es dann irgendwie.
Ja.
Und bricht dann immer ein Schweiß aus so Auto auf der Straße abgewürgt und denke mir so,
Man denkt,
wie ich dahinter sitze und
genau.
so denke so, oh Dödel,
Genau.
kannst du nicht Auto fahren?
Ja, irgendwann dreht sich das um, ne?
Ja.
Aber vor allem ist lustig, halt, wenn man so, also ich kann mich echt noch ans Anfang Autofahren erinnern. Dieses so Anfahren am Berg mit Ampel, so das Schlimmste, also wenn du an der Ampel stehst, dann ist es so leicht abschüssig und hinter dir steht einer und du weißt, wenn es grün wird, musst du die Bremse loslassen und die Kupplung langsam kommen lassen und darfst aber nicht zu weit rückrollen und dann wirkst du natürlich das Auto ab. Und dann ist so, dann brichst du dieser Schweiß aus und du denkst, jetzt kommt die Polizei und nimmt dir das Auto weg und aber nichts passiert, ja?
Ja, ich hatte einen total relaxten Fahrlehrer.
Okay.
Der immer, wenn er mit mir geschimpft hat, quasi, hat er stand Michel zu Michel gesagt:
Ja, ah, Michel.
Michel, mit Gefühl.
Michel.
Welches? Ich hab keins.
Ja.
Und wohne halt außerhalb von Berlin, also Blankenfelde, da Rand Berlin, die Ecke. Und von daher war das Fahren sehr angenehm. Irgendwie zwischendurch sind wir mal nach Berlin rein, Lichtenrade da die Ecke und dann halt in der Fahrprüfung. Hab auch den Vorteil gehabt, dass ich mir Zeit lassen konnte, weil ich einen Gutschein von meinen Großeltern geschenkt bekommen habe. Irgendwie über 1.700 Euro oder irgendwie so für einen Führerschein. Nur
Das
die
ist aber
Prüfung.
wenig, oder?
Das ging, also das, ich weiß nicht, ob es gereicht hat,
Bei mir
aber.
hat das nicht gereicht.
Und nur die Prüfung musste ich selber bezahlen, also musste die schriftliche zweimal machen, weil auch irgendwie so Schusseligkeitsfehler, sagst du auch ganz, ganz oft bei den Fragen da so, ja, die Antwort da mag ja richtig sein, aber in der Realität sieht es ganz anders aus, ne? Also ich, hier auf der Straße gab es mal eine Baustelle und da stand irgendwie so 60 und 60 fahren ging halt nicht, also alle fuhren 80, weil ich habe mir so gedacht, ich kann jetzt hier nicht 60 fahren, weil dann schieben sie sich von der Straße, ne? Und dann mittendrin halt zur Bundeswehr und dann so nach 3 Minuten, ach, machen wir mal die Prüfung so, ne? Das ist natürlich in die Hose gegangen, ne? Und dann habe ich mich im März nochmal eine Woche Urlaub genommen, habe dann da nochmal ein paar Fahrstunden gemacht. Und da hat es dann geklappt. Und war aber auch so, na, ich steig mal lieber aus, bevor ich das überlege. Und ja, also der Fahrlehrer war total nett und ruhig und völlig entspannt und so. Und,
Ich glaube, Fahrlehrer sind auch immer so ein bisschen so, die haben auch echt alles schon gesehen,
ja,
oder?
also er hat mir auch erzählt, er hatte eine Schülerin, die hat in der ersten Fahrstunde beide Vorderreifen kaputt gekriegt.
Wow, nicht schlecht.
Ja,
Respekt, oder?
gegen Bordstein gefahren und es
Ja.
machte Peng.
Okay, das spricht auch nicht für die Reifen
Ja,
unbedingt.
irgendwie weiß ich nicht, wie das
Ja.
zustande kam, aber er guckte so, und sagte sie, oh, guck mal bei dir raus, platt, Okay, dann hat sie gleich mal gelernt, wie man Reifen wechselt. Und es
Ja, nicht
war,
schlecht.
glaube ich, noch vor der Haustür der Fahrschule quasi und hat dann noch Ersatzreifen da gehabt. Nee, ansonsten im Kreisverkehr, dann sagte ihm, ach, ein Klassenkameradin damals, der hat auch bei ihm die Fahrschule gemacht und ist auch immer im Kreisverkehr rein und der Fahrlehrer so, da kam gerade ein LKW. Ja, den hast du schon gesehen. Ja.
Natürlich.
Und dann gibt es ein Stück weiter, Ludwigsfelde gibt es ein Industriegebiet. Und da ist die Straße ein bisschen breiter und auch hat Priorität und kreuzt eine normale Landstraße und so rein von der Denke her denkt man so, ach, man hat ja Vorfahrt, ist aber nicht so. Ne? Und das eine Mal saß ich so, ich glaube, ich saß im Bus und rauschte so ein LKW vorbei. Und ich dachte so, das ist aber jetzt ganz schön zügig vorbei, ne? Bis ich auch mal bemerkt habe, so, oh, okay, man hat die Vorfahrt beachten, wenn es ein Stoppschild. Und da so, ja, okay, gibt es bestimmt öfter mal Unfälle. Ja. Dann hatte ich tatsächlich auch knapp nach den 2 Jahren Probezeit auch mal einen Unfall. Zum Glück im Dienstwagen. Tempelhofer Ufer irgendwie da die Straßen und halt gefahren und wir sehen alle da vorne, rot, bremsen. Kommt zum Stehen und 2 Sekunden später rumst es hinter mir unheimlich und merke noch, wie ich ein Stück geschoben bin. Beziehungsweise danach habe ich dann auch gemerkt, dass ich auf meinen Vordermann drauf geschoben wurde. Und ja, der hinter mir hatte mich irgendwie nicht gesehen oder wird wahrscheinlich auch gepennt beim Spurwechsel. Und ist halt in mich rein und hat mich noch auf den Vordermann geschoben. Und der war der einzige Geschädigte, weil der Unfallverursacher hat auch einen Firmenwagen. Merkwürdigerweise war irgendwie die Motorhaube auch so ein Stück hoch und lief auch irgendwas raus und Airbag ging aber nicht an. Hatte halt den Vorteil, wir konnten unsere Autos alle von der Straße bewegen und zwei hinter uns stand auch gerade eine Wanne. Die konnten uns dann kurz helfen und dann kam auch die Polizei relativ schnell. Und da stand ich auch da so. Ist irgendwas falsch gemacht? Und dann hat er aber relativ schnell gesagt, dass das seine Schuld war und so und ja.
Also ich habe auch, ich weiß gar nicht, ob ich das im Podcast mit Morgenpost erzählt habe, ich habe auch einmal einen Unfall gehabt, das war am Alexanderplatz, da zwischen Roten Rathaus und Nikolaiviertel. Da bin ich nicht besonders schlauerweise, da war das so total zugestaut und da gibt es so eine Linksabbiegerspur und ich wollte auf die Linksabbiegerspur und wollte auch nicht so rumstehen irgendwo halb auf der Kreuzung und bin dann wirklich sehr schlauerweise auf diesen Sperrstreifen gefahren. Also du hast ja so zwei Spuren und links daneben ist halt so ein durchgestrichener Sperrstreifen. Wenn du da mal rauf fährst, kommst du auf die Linksabbiegerspur, die komplett frei war. Dass ich also fährst du rauf. Ich war gerade so in Eile, da sollen wir ja immer eigentlich nicht die falsche Entscheidung treffen. Es kam aber jemand aus dem Nikolaiviertel raus, was ja Spielstraße ist, und hat sich so durch die Autos gewirkt und wir haben uns beide nicht gesehen und es war so richtig so ein 90-Grad-Aufprall. Und dann rief der die Polizei, also dann haben wir die Polizei gerufen und ich habe irgendwann mal von meinem Anwalt gehört, wirklich nie irgendwas sagen, wenn Polizei da ist, weil egal, was du an einem Unfallort sagst, also ob du schuldig bist oder nicht, das bringt dir nichts, ja, also das bringt dir nichts Entlastendes, weil stehst eh irgendwie unter Schock, hast ja wahrscheinlich auch gemerkt, also auch wenn es so ein ganz bisschen ist, man denkt so, wow, irgendwie, ne, man ist erstmal so durcheinander und, aber wenn du das aufsagst, ist das halt eine Aussage gleich, das wird zu Protokoll genommen und so, deswegen habe ich mich nicht geäußert und der hat gelogen, alter Schwede, ja wirklich, dass ich die Balken gebogen habe, ich musste hier so ausholen mit dem Auto und so, was erzählt der, dann habe aber nichts gesagt und die Polizisten dann zu mir auch so, ja, Aussage, ich so, nee, ich werde mich dann auf Aufforderung schriftlich äußern. Und dann sagten die Polizisten zu mir, ja, sieht man hier auch, dass sie schuld sind zu mir. Und Schadensregelung war dann 70-30, also er musste 70 übernehmen und nicht 30. Also, ne, also war halt interessant, also auch was die Streifenpolizisten gesagt haben, war halt auch nicht das Endgültige, sondern, und das habe ich da auch nochmal draus gelernt. Also wenn ich nochmal einen Unfall habe, werde ich auch wieder nichts sagen und lieber mich danach in Ruhe irgendwie dazu äußern. Aber ansonsten, ich meine, ich fahre jetzt seit 98, glaube ich, war mein einziger Unfall. So. Ich hoffe, das bleibt so schnell auch Holzklopfen hier.
Das haben sie erstaunlich recht schnell gehen lassen und im Nachhinein hat sich auch herausgestellt, der Firmenwagen total schaden, weil Grundgestell verzogen.
Naja, das sieht erstmal nicht so aus, ne?
Ich habe dann noch den Fehler gemacht, hinten die Tür aufzumachen, zu gucken, wie sieht es drinnen aus. Hab dann die Tür wieder nicht zugekriegt und musste den irgendwie mit Gepäckträger, Gummiband fest und Tape tatsächlich und musste damit aber am nächsten Tag noch wohin fahren und halt auch über die Autobahn und dann guckt man die ganze Zeit in den Rückspiegel, ob irgendwie was auf der Tür Straße noch da ist. Liegt. Beziehungsweise hab's mir so ausgemalt, so, was machst du jetzt, wenn ich die Polizei halt verständlicherweise, ne? Und hab aber auch vor Ort ausgesagt und nur noch Kontaktdaten ausgetauscht. Auch der Geschädigte vor uns, der war auch, ja, war halt ein bisschen angefressen. Ich glaube, das Auto war neu oder gerade abbezahlt, irgendwie so. Und der hinter mir, wie alt war der? Irgendwie um die 40 oder so, hat halt auch relativ schnell gesagt, ja, meine Schuld.
Solange keinem was passiert ist, weißt du.
Und so. Waren alle, ist auch keinem was passiert und so, ne, halt ein bisschen Schock und Und ja, sonst nichts. Besser ein Skiunfall hatte ich mal. Das war ein Unfall. Von der Bahn gekommen. Wir waren 2009 auf Klassenfahrt, Skilager. War mal so ein, war der Sportlehrer organisiert. Und da ging es dann, es war in Tschechien. Und wir sind halt die, ja, Anfängerstrecke irgendwie lang gefahren. Und zwischendurch kam immer aufs. Ging es leicht bergab und zwischendurch kam immer so leichte Huppel. Und gesundheitlich bedingt hatte ich irgendwie das Gefühl, so irgendwie mein Bein tut irgendwie weh oder so. Ich lasse das mal und lagere mich auf das andere aus. Und dann kam aber diese Huppel und zack, landete ich irgendwie links in dem Graben. Rechts ging es so ein bisschen in den Wald und runter und links den Berg hoch. Und dann war aber. Ich weiß nicht, ob der absichtlich war oder ob es so von der Natur aus war, so ein Graben und lag dann da erstmal eine Weile. So. Ja.
Schreckmoment.
Und das eher nicht so, ach, könnte ich schön hier nichts getan. Und da fuhren so an mir vorbei. Zwischendurch kam eine so, ach, Herr Stiller, was ist denn Herr Stiller mit der Kamera? Und habe auch beim Skifahren relativ lange gebraucht, bis ich es irgendwie Konter, also mit diesem Bremsen und hatte irgendwann den Punkt erreicht, wo mir der Lehrer meinte, so, ja, so, ich könnte dich jetzt rückwärts den Berg runterschicken, dann klappt das mit dem Bremsen schon mal, aber andersrum auch nicht. Und dann stehst du da so und dann fährt irgendwie so ein Lehrer mit 5 Kleinkindern an dir vorbei und dann denkst du, also wenn die das können, muss ich das ja auch irgendwie können. Und da war halt auch eher so die Angst vor dem sich wehtun oder irgendwie so und dann wurde halt auch gesagt, ja, wenn ich bremsen könnte, dann packt euch halt hin.
Ja, nee, also Skifahren war ich noch nie. Ich glaube auch, da hätte ich echt Schiss vor. Ich bin ja eher so ein Schisser. Aber so mit Kindern, also meine Tochter, die ist ja 5, die lernt gerade reiten. Und das ist dann halt auch krass. Also wenn so dein 5-jähriges Kind, das ist ja nun wirklich noch klein, die kann halt was, also wirklich, das ich einfach nicht kann. Die sitzt da so, ich meine, die reitet noch nicht alleine, die wird noch geführt. Aber die sitzt da schon richtig, hat die richtige Haltung und so, hat überhaupt keine Angst vor Pferden und so. Schon, ist halt krass. Ich meine, noch jüngere Menschen lernen halt einfach schneller, muss man halt einfach durch. Ja.
Ich hatte auch geritten bin ich auch schon mal. Waren wir auf einer fünften, irgendwie auf so einem, wo nördlich-südlich irgendwie von Berlin. Auf so einem
Hast
Reithof
du gerade gesagt,
irgendwie.
nördlich-südlich von Berlin?
Ja, irgendwie.
Also irgendwo bei Berlin.
Nördlich-westlich von Berlin.
Okay.
Irgendwie so.
Okay.
Auf jeden Fall noch in Brandenburg. Und das eine Mal stand dann ein Pferd auf meinem Fuß und merkst du diesen Schmerz oder merkst du nicht, das Pferd auf deinem
Die
Fuß
wiegen schon, weißt du, ja.
steht. Ja, und hab dann meinem Schmerz auch Ausdruck gegeben.
Ja.
Weil tut schon weh so.
Ja. Ja.
Ja, ansonsten ist rein, ja, war jetzt auch nicht so interessant.
Ja, also ich glaube, Reiten ist auch wirklich nur, das hängt sehr von der Umgebung ab. Also einfach nur so auf dem Pferd sitzen ist halt irgendwie uncool. Also meine Tochter lernt das richtig, durch den Wald zu reiten, so, also auch durch einen schönen Wald. Und also entweder dich interessieren dann halt wirklich auch Pferde so oder halt nicht. Ja, also ich
Ja.
kenne auch ganz viele, die sagen, ja, interessiert mich nicht. Und wir waren auch auf blöden Reiterhöfen schon, wo so total unsympathisch war. Und ich glaube, da muss irgendwie Glück haben. So. Also ich glaube, eigentlich kann einem fast alles gefallen, wenn halt die Umgebung irgendwie einfach stimmt. So.
Ja, Pferde ist jetzt auch nicht meins. Also bei Herr der Ringe sage ich, oh,
Ja.
schönes Pferd hat der Gandalf da, ne?
Ja.
So halt, aber ansonsten eher nicht so. Bin ja ein sehr großer Podcast-Konsument und hatte jetzt die Tage wieder einen neuen entdeckt, Radio Nukular. Was jetzt meine Sommerlücke so ein bisschen gefüllt hat, die da ist. Und dann gucke auch immer, wenn ich irgendwas alles Neues durch habe, dann gucke ich so, was bei CRE irgendwas dabei, was ich hören kann. Und jetzt bei Radio Nukulars waren drei, ja, wie alt sind die? Also der eine meinte, er ist 32 und die anderen waren nicht wesentlich jünger. Und haben halt, ich glaube, das Thema des Podcasts ist so, jetzt zuletzt Ghostbusters, dann in der aktuellen Folge haben sie über Simpsons geredet und halt so früher Kindheit und so und sind schon so ein bisschen nerdig veranlagt und so. Und zwischendurch könnte man auch denken, wenn man jetzt nicht wüsste, wie alt die sind, der eine ist 18 und die anderen irgendwie 15 oder so.
Ja.
Sehr unterhaltsam. Und dann ich glaube, den Essen-Podcast, den ich von dir gehört hatte, war der Hackerfilm mit CAE.
Ja, bei Tim.
Und da waren ganz viele Sachen dabei, wo erklärt hast, warum, wie was dargestellt wird. Waren so Sachen, wo so, ist jetzt nichts Neues, aber stimmt, ja, macht Sinn. Und dann sieht man so, ah ja, okay, deswegen wird das so und so dargestellt.
Ja.
Man achtet dann zwar immer noch mal mehr drauf und denkt so, ja, gibt, glaube ich, ganz selten Szenen aus irgendwelchen Filmen oder Serien, wo der Computer nicht irgendwie zugekleistert ist und auch das zu sehen ist, was da eigentlich drauf sein sollte. Ich
Ja.
glaube, bei Two and a Half Men hatten die das eine Zeit lang, dass die Apple-Geräte nicht verdeckt waren. Und ansonsten, ja, sieht man halt, sitzt man als junger Mensch da und fragt sich so, warum ist da
Warum ist da eine Birne drauf,
ja, warum,
weißt
nee, warum wird da irgendwas gezaubert
du so?
oder
Ja,
so, ne?
ja,
Also, gerade bei deutschen Soaps oder so, da basteln sie ja regelrecht irgendwie Sachen und Weißt aber trotzdem, auch wenn das Nokia auf dem Telefon überklebt ist, das sind Nokias, weil die Nokias halt wie Nokia aussehen und so weiter. Ja. Ne? Klar, es ist schwierig, dann irgendwas zu erklären, was Leute nicht kennen und dann halt noch sowas wie Hacken irgendwie visuell darzustellen. Und klar kann man sagen, okay, wir stellen das jetzt so dar, wie es tatsächlich ist. Und dann gibt es oh toll, und dann und der andere Rest sagt so, ja, nichts verstanden, voll lange, was hat er da eigentlich gemacht? Ja. Und solche Sachen halt. Und
ja, also das ist ja auch das ein bisschen, was ich versuche zu sagen. Also natürlich, also wenn wir jetzt über Fiktion reden, ne, es gibt ja also Fiktion und sagen wir mal Dokumentation. Was ich gar nicht leiden kann, ist, wenn jetzt, ich habe ja früher auch, habe ich ja erzählt, bei Sat.1 gearbeitet, oder also bei Tim habe ich es erzählt, und das war jetzt 2000 und da gab es halt Internetbeiträge, und da musst du natürlich schon, finde ich, wenn du dokumentarisch irgendwas erklärst im Nachrichtenmagazin oder so, dann solltest du schon gucken, dass es nicht zu peinlich wird, was du da filmisch falsch darstellst, weil du willst ja gerade journalistisch was präsentieren, und dann sollte es nicht so sein, dass man so, wenn du jetzt aber Fiktion machst, also ein Hollywood-Film, da ist erstmal alles erlaubt. Das ist ja, sind ja Märchen, die uns erzählt werden, jetzt auch wenn es nicht unbedingt ein Märchen ist, aber da kann man natürlich alles machen. Und eben, ja, die große Frage ist, zeigst du, wie es ist, oder zeigst du es so, dass die Leute verstehen, was du da machst? Ne? Das so. Und die große Kunst ist eben dann, finde ich, wenn man so einen guten Zwischenweg fand. Ich hatte das ja auch bei Tim erwähnt. Also für mich ist ein wirklich schönes Beispiel aus Tron Legacy, diese Hacker-Szene. Da gibt es so ein Hacker-Battle, wo so der eine Hacker gegen den anderen. Und da wird kurz der Bildschirm vom bösen Hacker sozusagen dargestellt, und da siehst du eine Emacs-Konsole, wo der immer Killbefehle eintippt. Und das ist halt technisch korrekt, was der da tut. Aber das verstehen auch Leute, die keine Ahnung von Technik haben, wenn sie Englisch reden natürlich, hauptsächlich, aber weil da steht was von Kill. Also du weißt, okay, der tötet gerade was und so. Und das war für mich so ein schönes Beispiel, weil das sah cool aus, das war gut gemacht und war technisch korrekt. Und ich denke so, ist doch nicht so schwer. Ja, also kann man ja anscheinend irgendwie machen, weil ganz oft hast du halt so Sachen, wo du denkst, okay, das ist jetzt doch ein bisschen zu peinlich. Ich verstehe das auch nicht, weil die haben ja wirklich Millionenbudgets für so Filme. Und da verstehe ich nicht, warum man nicht mal noch ein paar Euro für jemanden ausgeben kann, der einfach sagt, kommt, lasst uns das mal anders machen. Und nee, in ein Bild kann man nicht hundertfach reinzoomen, ja?
So. Es gab doch da auch diesen Tumblr, der aufzeigt, was steht denn da eigentlich so in die ganzen Szenen und glaube so, ich, ne? Ja. Und manchmal ist es einfach nur irgendwie Quatsch, dass da steht, so, Hauptsache da steht irgendwie was aussieht wie Terminal und
ja,
so.
Ja,
ne?
Ja, also da habe ich dann halt nicht viel Verständnis für. Wenn es halt irgendwie, oft hat das so, haben so Hacker-Szenen, sind halt so lieblos schlampig, so nach dem Motto, ja, Hauptsache sieht nach Technik aus. Und ich bin ja Zuschauer, ich will gut unterhalten werden. Für mich kann das halt auch wirklich völlig nicht reale Kunst sein, aber ich will wenigstens das Gefühl haben, stimmt das irgendwie. Ich meine, auch bei Matrix haben sie es hingekriegt, halt Nmap zu zeigen, und sah irgendwie cool aus, ja, also so schwer ist das nicht.
Ja, man fühlt sich dann auch manchmal so ein bisschen verarscht und so, der dumme Zuschauer. Ne?
Ja, und ich glaube, was die halt nicht unterschätzen dürfen, ist, dass immer mehr Leute Ahnung von Technik haben. Also klar, als Wargames rauskam, da hatte keiner ein Modem zu Hause, bis auf ein paar ausgewählte Leute. Da konntest du erzählen, was du wolltest, aber in dem Film haben sie es gar nicht so schlecht dargestellt. Aber heutzutage benutzen dann doch der eine oder andere das Internet, und dann musst du schon gucken, glaube ich, wie du das erzählst. So.
Müssen wir nachher nochmal off oder noch im Podcast noch ein paar Filme von dir genannt bekommen, die ich mal gucken muss. Ich habe auch angefangen mit diesem Letterboxd.
Ja.
Durch Ralf Stockmann und irgendwo anders wurde es nochmal erwähnt, aber final durch Ralf Stockmann, der gesagt hat, er hatte irgendwie über 1000 Filme drin, was schon ordentlich Arbeit ist. Und
ja.
Was dann auch eine super Referenz war, weil ich konnte halt durch diese Liste gehen und gucken, so, ja, den habe ich gesehen, ja, den. Und bei manchen musste ich dann überlegen, so, nee, und habe dann aber auch wirklich nur die reingenommen, wo ich wusste, dass ich den komplett gesehen habe. So, bei manchen so, schon mal eine Szene gesehen, aber nicht komplett. Und was ich da ganz nett fand, dass man nicht nur bewerten kann, sondern auch gleich noch so eine Social-Network-Komponente dahinter hat.
Also ich habe ja Mich hat Tim auch aufgefordert, doch jetzt Letterboxd gefälligst zu benutzen. In so einem Tim-Duktus. Hier, komm, tu ja, was
man,
dagegen.
Man hat auch so ein bisschen quasi so, kann ja auch Watchlists anlegen und dann quasi immer einen anderen anpingst, so du, du hast hier noch fünf Filme auf deiner Liste, die musst du gucken.
Genau. Ich habe relativ Filme bei Moviepilot bewertet natürlich. Also für die arbeite ich ja auch und da habe ich auf der deutschen Seite viel bewertet. Das lag aber auch daran, ich habe da ja vor 6 Jahren angefangen zu arbeiten und damals war ich noch, ich glaube, auch sehr aluhutig unterwegs und so Algorithmen und so, auch immer so ein bisschen skeptisch und fing also an zu arbeiten und dann haben die mir erzählt, ja, wir haben ja so einen Empfehlungsalgorithmus für Filme, wie du die finden wirst. Und ich so, ja, klar, natürlich, habt ihr das. Und so, ja, du musst einfach so 10 Filme eingeben, besser als 100 natürlich und dann, und dann sagt er dir vorher, ob du einen Film magst. Dann habe ich das einfach mal gemacht und habe der sagt halt einen Film vorher von 0 bis 10, wie gut du ihn wahrscheinlich bewerten wirst. Und habe dann gesagt, okay, ich probiere das jetzt mal aus und habe mir einen Film genommen mit Clint Eastwood, Gran Torino. Und ich hasse Clint Eastwood. Ja, also no offense, aber ich fand Dirty Harry wirklich zum Kotzen. Und dann schlug der mir also vor, ich soll doch bitte jetzt den Film mit Clint Eastwood gucken, weil ich werde den mit 8 oder 9 bewerten, also total hoch.
Ja.
Und ich dachte so, okay, Algorithmus, ich gucke jetzt diesen Film, um dir zu beweisen, dass du Unrecht hast. Dann habe ich mir diesen Film angeguckt und saß mit offenem Mund vom Fernseher und dachte, was für ein geiler Film, ja. Und dann habe ich halt gemerkt, okay, also es gibt natürlich schon, Big Data funktioniert halt auch ein bisschen. So.
Ja.
Natürlich liegt so ein Algorithmus mal daneben, aber also der Moviepilot-Algorithmus funktioniert so, dass der, das machen die meisten jetzt eigentlich, der nimmt halt deine Bewertung und sucht, aus den, weiß nicht, wie viele Bewertungen die zurzeit haben, vielen, vielen Millionen Bewertungen, sucht der Personen raus, die ein ähnliches Bewertungsmuster haben wie du. Das heißt, der sucht gar nicht, früher waren ja Bewertungen so, ja, du magst Western, dann guck doch noch den. Aber eigentlich ist es das gar nicht, weil du magst vielleicht nur einen einzigen Western und alle anderen findest du blöd. Und es gibt aber auf der Welt einfach noch andere Menschen wie man selbst. Da muss man durch, weil man denkt ja immer, man sei der totale Individualist. Und das ist man aber halt einfach nicht. Ja? Also nicht aus dieser großen Datenperspektive heraus. Und ich habe dann eine Weile einfach nur Filme geguckt, die mir vorgeschlagen wurden, halt mit einem Rating von 8 oder drüber und habe einfach gute Filme geguckt. Und das fand ich schon ziemlich cool. Das ist jetzt auch das Einzige, warum ich Letterboxd nicht so dolle benutze, weil ich meine 300, 400 Bewertungen, die ich da bei Moviepilot eingepflegt habe, einfach nicht so schnell rüberkriege. Da muss man irgendwie, ich glaube, einen Bezahl-Account haben, damit man die abnutzen
kann. Ja, irgendwas konnte man importieren, ja.
Genau, und dann, aber ansonsten finde ich das, also eigentlich finde ich, wenn ich ganz ehrlich bin, lasse ich mir lieber Filme von einem Algorithmus empfehlen als von einer Person. Weil, also ich lasse mir auch gerne von Personen Filme empfehlen, die mich irgendwie gut kennen. Aber um ehrlich zu sein, funktioniert das mit Algorithmen doch einen Tick besser. Also ich weiß nicht, ob das ist so bei Spotify, ja. Ich habe mir einen Spotify-Account aufgemacht und da loggst du dich mit Facebook ein und dann wird dir ständig um die Ohren gehauen, wer alles von deinen Freunden auch noch alles Spotify benutzt. Und dann folgst du denen, wenn man das immer so macht, dann klickt man irgendwie ja. Und dann siehst du so, was die für Musik hören und denkst so, meine Fresse, warum bin ich mit diesen Menschen?
Ja, das ging auch so.
Eigentlich, warum bin ich mit denen eigentlich befreundet? Andererseits natürlich denken die das auch. Also mir hat letztens jemand erzählt, du, tut mir leid, aber ich musste dir echt entfolgen, weil meine Tochter hört halt auch über meinen Spotify-Account. Da ist dann halt so Pippi Langstrumpf auch mal drin irgendwie. Und manchmal habe ich auch so ein 90er-Flash und höre so voll den 90er-Dancefloor irgendwie und höre den wirklich dann 3 Stunden lang und früher wäre mir das peinlich gewesen, mittlerweile ist mir egal, aber dann merkt man halt, dass halt, wenn man jemanden persönlich mag, muss halt der Musikgeschmack sich wirklich nicht überschneiden und ich glaube, dass das mit den Algorithmen gar nicht so übel ist, weil da triffst du halt eher auf Leute, die wirklich einen Geschmack haben, wie du. So.
Ja. Ich habe jetzt die letzten Kinobesuche waren immer so, wenn mich der Film wirklich interessiert hat, vor 2 Jahren, ja, da kam der letzte Batman raus. Ja, seit längerer Zeit auch den Film Blue Moon. Und hab mir dann Prometheus, Expendables 2 und danach The Dark Knight Rises angeguckt. Und einen Tag ein bisschen Pause dazwischen. Und wusste durch Film Blue Moon und andere Quellen schon, wie gut oder schlecht die Filme sind. Wusste dann, dass Prometheus eher so ist und Expendables wurde bei Filmen gesagt, irgendwie, die hauen sich die ganze Zeit die Sprüche um die Ohren aus ihren Filmen und dachte erst so, oh nee, das klingt so, als wenn es die ganze Zeit war, dann war es halt irgendwie zu wenig. Und einer rief auch an, der meinte, oh ja, der Film war nicht schlecht. In der Mitte des Films war ein bisschen viel Story.
So, so ging es mir dann auch. So. Ne?
Ja, so ging es mir dann auch. So die ganze Zeit Action und dann zwischendurch so ein bisschen so, oder was erzählen. Ich dachte so, ja, okay.
Komm, mach.
Mach mal, ne? Was sehr schön war, Chuck Norris hatte ja auch so einen kurzen Auftritt und sie waren irgendwie in so einer gefakten Stadt irgendwie und wurden dann von irgendwem angegriffen und plötzlich aus dem Nichts wurden halt die alle Gegner vernichtet aus irgendwie allen Winkeln und Ecken. Und dann sah man so eine Silhouette angelaufen kommen und alle lachten schon und wussten, dass es jetzt Chuck Norris, der da ankommt.
Ja.
Und ja, bei Prometheus war ich dann nicht enttäuscht, war dann auch so ein bisschen so, ja, dass so viele Handlungsstränge aufgemacht wurden, dass es auch irgendwie egal erschien, dass sie da jetzt leicht blutverschmiert durch die Gegend rennen und sie können ja fragen, dann huch, was ist los? Und so, und auch diese Szene, wo dann, hast du den schon gesehen?
Prometheus?
Ja. Wo dann dieses Raumschiff abstürzt und
ja.
Wie so ein Donut losrollt und die beiden Frauen genau in dieselbe Richtung laufen, dann denkt man sich so, warum laufen die jetzt nicht nach links und rechts und so, ne? Und was halt auch geholfen hat, dass viel schon erklärt wurde, diese Szene am Anfang, dass es halt darauf hindeutet, der Mensch starb von dem, was auch immer da zu sehen war, ab und so, ne? Dass es so ein bisschen ein Zaunfall war und eigentlich noch weniger dargestellt war, als der Regisseur eigentlich vorhatte, das anzudeuten. Und das hilft dann manchmal so ein bisschen. Und ansonsten, jetzt war ich in Guardians of the Galaxy. Da hatte ich dann den Trailer gesehen und dachte so, okay, cool. Also von einer Weile schon. Und dann hatte mich ein Kumpel angehauen, der an allen möglichen Gewinnspielen teil und dementsprechend ist auch die Auslese, ne? Also
ja.
Manchmal mache ich dann, helfe ich dann auch und krieg mal was geschickt, hier, like mal und so und bla, dann wird man natürlich auch entsprechend eingeladen. Und da durften wir dann in der Preview 20 Minuten von Guardians of the Galaxy gucken. Und danach Avengers und beides halt im IMAX.
Das ist cool.
Und es war dann auch das erste Mal im IMAX. Und dann jeweils auf Englisch und mein Englisch ist aber eher so, also ich würde jetzt nicht Filme und Serien auf Englisch gucken, so, aber die Preview war mit Untertitel, der Untertitel auch so 3D und Avengers hatte ich schon gesehen, da ging es dann und saß dann aber auch so da so, irgendwie die Stimme von Jarvis und von Iron Man war es im Deutschen besser, also.
Man gewöhnt sich da sehr dran, ne,
ja.
Ich hatte mal ich erinnere mich gerade, habe früher natürlich auch Akte X geguckt, synchronisiert im Fernsehen. Ich glaube, Pro7 lief das ja jahrelang. Und Scully hatte ja eine Hammerstimme. Die hatte ja so eine tiefe, sonore. Und ich weiß noch, dass ich habe immer so einen Scherz gemacht, so einen spätpubertären Scherz. Ja, ich heirate später Scully und ihre Synchronsprecherin. Ja, so. Weil ich wusste, das muss natürlich auch zusammen. Und ich habe ja bei Sat.1 gearbeitet, also bei Akte dieser Sendung. Und die Synchronsprecherin, die Scully synchronisiert, die ist natürlich generell sehr viel im Fernsehgeschäft unterwegs. Und du hast immer so Vor-Fernsehaufzeichnungen von Sendungen, gibt es meistens hinten irgendwie so ein Social-Bereich, wo dann auch irgendwie hier es ein Buffet gibt oder irgendwie sowas, so ein kleines, also jetzt nicht so pompös. Ne? Und da gab es so eine Szene halt, da stehe ich also da, ich glaube, ich schmier mir irgendwie ein Brötchen und hinter mir die Stimme von Scully. Und ich drehe mich um und eine andere Frau steht da. Das war
völlig verstörend.
Das ist so krass, wenn du plötzlich so einen Synchronsprecher, mit dem du, wo die diese Stimme halt so ganz krass und gerade so auch diese Hollywood-Stimmen, ja, die sich ja so, die sich ja so einprägen und dann siehst du und denkst so, das ist falsch, dass die Stimme da rauskommt aus diesem.
Genau, so geht mir das. Also bei Podcasts ist es halt auch so, wenn man auch mal das Gesicht dazu sieht, oder wo ich manchmal dann konnte als Kind die Bibi Blocksberg-Kassetten gehört und irgendwann dann auch die Zeichentrickserie, die es dazu gab, gesehen und dann irgendwann festgestellt, so, ihre Eltern habe ich mir irgendwie ganz anders vorgestellt. Von der Stimme her.
Ja.
Und jetzt bei bei Mobile Max, bei einer Freakshow, da ging es so, da war so, ja, Stimme passt zu der Optik sozusagen. Und kenne das aber auch, was du so beschrieben hast, oder auch anders, Breaking Bad gesehen gehabt und dann fing diese Serie, ich glaube, Hannibal an. Und der Hauptdarsteller hatte dann die Synchronstimme von Jesse aus Breaking Bad. Und jetzt mal, wenn ich nicht hingeguckt habe, hatte ich vor meinem geistigen Auge Jesse, als diese Stimme auch in derselben Tonlage und so ertönte. Und war auch, manchmal habe ich so, doof, der Schauspieler hat eine andere Stimme. Ich glaube, bei dem letzten Flug der Karibik-Film war das so, dass Jack Sparrow da von einem anderen, ich glaube, von seiner normalen Standardstimme synchronisiert
Kann
wurde.
sein, ja.
Da hat es aber auch so ein bisschen noch gut funktioniert, weil der Film auch alleine stehen kann, also ohne die drei Teile vorher. Da haben sie ja so gemacht, dass es schon hilft, wenn man die vorher gesehen hat, aber jetzt von der Story her völlig was anderes war.
Ja.
Ich bin dann auch immer beim Film oder Serien gucken, so, die Stimme hast du schon mal gehört, schnell gucken, wo, wer und so. Und jetzt gucke ich gerade, ein Stück wechselt immer Detektiv Conan. Sagt ihr das was?
Vom Titel her irgendwie, aber nie geguckt.
Ist ja quasi eine Krimi-Detektivserie auf Anime und so ein bisschen auf kindisch getrimmt. Also,
Okay.
und da tauchen auch permanent irgendwie bekannte Synchronstimmen auf. Also jetzt mehrmals war schon Tommy Morgenstern, der den Thor spricht, oder bekannt geworden ist, glaube ich, durch die Synchronisierung von Son Goku und Dragon Ball. Der auch eine sehr beeindruckende Stimme hat. Ich glaube, Sherlock spricht ja den auch im Deutschen. Und ja, Detektiv Conan ist so, er ist so ein Schülerdetektiv. Und ist irgendwie mit seiner Freundin in, ja, japanischen Disneyland unterwegs irgendwie und beobachtet da merkwürdiges Vorgehen und stellt fest, dass er da gerade ein Verbrechen beobachtet und wird dann von hinten überwältigt und soll beseitigt werden, kriegt ein Gift eingeflößt und hat dann aber eine Nebenwirkung, die eintritt, wie man dann später erfährt. Und er stirbt nicht, sondern wird jünger und schrumpft dann auch und ist dann irgendwie, ich glaube, 10 Jahre jünger oder so, und ist dann wieder ein kleiner Junge. Das Einzige, was er behält, ist Erinnerungen und Verhalten und so. Und versucht dann über den Vater von seiner Freundin, hofft, wenn er dranbleibt und mal bei Fällen hilft und so, dass er dann irgendwann auf die Organisation, die Männer in Schwarz trifft. Und also er ist Shinichi Kudo. Und als der kleine Junge nennt er sich dann Conan Ilogawa. Nimmt, glaube ich, den Namen von zwei Krimi-Autoren auch. Und seine Freundin heißt Ran, ihr Vater Kogoro. Und er ist so ein, ja, so ein Westentaschendetektiv, auch so ein bisschen so chauvinistisch veranlagt und trinkt gern Bier und so.
Warte
Und
mal, wie heißt der? Der heißt Conan?
Detektiv Conan, ja.
Gab es nicht auch eine andere Detektivserie? Ne, der hieß Canon, glaube ich. Ja, okay, egal, mit so einer Glatze irgendwie. Irgendwas war da, ja.
Und hat noch so einen Professor, den hilft, also einen Conan, und hat für ihn gebaut so ein Narkosechronometer, eine Uhr, die Narkosepfeile verschießen kann.
Okay.
Auch als kleiner Junge, das ist so, oh, voll cool, will ich auch haben. Dann noch so ein Stimmtransposer in seiner Schleife versteckt. Und noch so ein paar andere Sachen, die dann auch so immer episodenweise eingeführt werden und wieder auftauchen. Und dann hat er halt, ist halt auch mal dabei, weil das ist dann irgendwie so tan, ja, das ist irgendwie ein Verwandter von Professor Agasa und er lebt dann halt bei ihnen irgendwie und ist dann natürlich, weil man kann ja den kleinen Jungen nicht alleine lassen, auch immer dabei. Und wenn er dann irgendwann den Fall gelöst hat, dann sucht er sich immer die passende Situation und betäubt Kogoro, und er hat dann irgendwann den Ruf weg, der Detektiv, der seine Fälle im Schlaf löst. Weil er immer so in so Position sitzt,
Ja.
und da ist es, also manchmal lernt man auch so ein bisschen was so über so Leichenstarre beeinflussen etc. und ab und zu machen sie es denn so, dass ein Rand immer so irgendwie, also ganz zu Anfang ist es so komisch. Seit Shimichi weg ist, ist der kleine Junge hier und so. Zwischendurch in späterer Folge nimmt sie ihm mal die Brille ab und stellt fest, so, wie sieht der Kleine aus wie Shimichi früher als kleiner Junge und hat so einen Verdacht. Und im letzten Moment kommt es dann aber noch so, dass es dann wieder also auf Null gesetzt wird. Er will es halt geheim halten, weil er Angst hat, dass, wenn die Männer in Schwarz mitbekommen, dass er noch lebt, dass seine Freunde auch in Gefahr sind und so. Und deswegen gibt es irgendwie nur wenige Leute, die wissen, wer er wirklich ist. Später kommt dann auch nochmal jemand dazu, dem dasselbe passiert ist. Und da wird dann auch erklärt, wie und was, warum, wie das Gift wirkt, etc. Und ja, es gibt dann natürlich auch noch so eine Gruppe von Kindern, die er da immer kennenlernt, die dann auch immer zwischendurch vorkommen. Jetzt neulich hatte ich dann eine, ich habe schon gesehen am Titel, oh, schon wieder die doofen Kinder. Ich skippe jetzt mal die Episode, weil es ist dann doch sind noch die Folgen, die schon auf Zielgruppe Kinder angelegt sind. Das war trotzdem recht spannend. Und was mir da auffällt, dass, glaube ich, japanischen Serien die Intros und Outros immer sehr, sehr lang sind. Und da auch immer sehr viel musikalisch untermalt wird. Und
Überleg gerade, ob ich jemals eine japanische Serie gesehen habe. Ich glaube, als Kind vielleicht Heidi und Biene Maya. Das sind ja auch eigentlich japanische Serien. Aber ansonsten so Anime gucke ich eigentlich gar nicht. Ich habe da Schwierigkeiten beim Zugang einfach. Also es ist zu schnell für mich. Das ist ja meistens so sehr schnelle Schnitte, sehr schnelle Dialoge irgendwie. Ich gucke wirklich sehr gern Serien. Ich gucke auch oft bei der Arbeit, also während ich arbeite. Das hängt damit zusammen, dass ich mich besser konzentrieren kann, wenn ein Fernseher läuft. Also,
Das geht mir auch so,
ja, und
ja.
zwar, ich habe auch darüber nachgedacht, warum es so ist. Und ich glaube, das liegt daran, wenn eine Serie läuft, du weißt ja so ungefähr, was da passiert. Das ist ja so ein Universum. So. Da passieren ja selten wirklich überraschende Sachen. Und also so völlig überraschende. Und wenn man am Rechner sitzt, neigt man dazu, sich schnell zu verzetteln. Internet ist groß, so. Wenn aber so eine Serie läuft, dann ist das sozusagen das Verzetteln. Und ich kann mich dann aber auf was anderes konzentrieren und habe aber nicht diesen Impuls, ich muss jetzt mal noch auf Facebook gucken oder so.
Ja.
So, und so lasse ich ja meistens Serien laufen. Im Moment gucke ich gerade die 9. Staffel Supernatural.
Da bin ich irgendwann, ich fand das ist eine Serie, wo ich so denke, so, ja, cool, und dann wird das irgendwie so, ja, verlustisiert. Also es wird sehr kompliziert und wenn man irgendwie nicht mehr das verfolgt, kann man nicht drin einsteigen.
Du musst wirklich, ja, jetzt musst du wirklich
Bei
durchgehend gucken.
Eureka ging's noch, wo es auch so ein bisschen war, aber nicht ganz so doll war, glaube ich, Warehouse 13. Da gab es auch ein Crossover, wo auch bei Eureka dann jemand auftauchte.
Okay. Ach, war das ein Spin-off oder wie?
Nee, ich glaube nicht, ich weiß gar nicht. Was es zuerst gab, müsste ich überlegen. Ja, aber es gab auf jeden Fall auch Crossover für ein paar Episoden, das spielte wahrscheinlich ein bisschen im selben Universum, war auch von der Handlung her ähnlich. Und bei mir ist es so, jetzt momentan gucke ich fast kaum noch Fernsehen, weil ich halt verschiedene Quellen gefunden habe, wo ich alte Serien herbekomme. Entweder Freunde oder halt auch hier gekauft, oder Preis etc. Und zeitlang habe ich dann aber auch einfach so im Hintergrund laufen. Also, oder ich mache dann irgendwann Musik an, so ganz still im Raum, da werde ich irgendwann mich schucke und denk so, irgendwas, oder da kommen so aus dem Hintergrund irgendwelche Geräusche und ich so, nee, jetzt muss irgendwie Musik an oder irgendwas laufen und dann, was ich jetzt auch mit Pause zwischendurch, weil ich auch was anderes geguckt habe, war halt Doctor Who. Und da wusste ich auch lange Zeit nichts von, hatte mal irgendwie bei meinem ersten iPod Touch die TARDIS als Hintergrundbild und wusste irgendwie, diese blaue Telefonzelle ist offenbar irgendwas Besonderes. Und die Serie fand ich eigentlich nicht schlecht und war so ein bisschen überrascht, als ich glaube bei den Retinauten wurde auch gesagt, dass die Folge eigentlich eine Kinderserie sein sollte damals.
Dr. Who? Wow, okay.
Und wenn man so ein bisschen überlegt, so, ja, so, ja,
Ja.
also nicht unbedingt, also ist jetzt doch schon tiefgreifender oftmals, aber so Gibt ja diese eine Szene, wo die Atraxi dann ihren irgendeinen geflohenen Entfangenen suchen und dann gleich den ganzen Planeten vernichten wollen. Und als zu Ende ist, ruft er die nochmal zurück und fragt dann, was ist los? Haben euch die Menschen irgendwas getan oder haben die irgendwie euer Gesetz verstoßen oder so? Oder und wird die Erde beschützt? Und dann sieht man immer halt so verschiedene Sequenzen und bei der Frage nach, wird die Erde beschützt, dann sieht man halt die ganzen verschiedenen Feinde, die der Doktor halt schon mit seinen verschiedenen Waffen geschlagen hat. Und dann tritt er dann in diese Projektion und sagt, hallo, ich bin der Doktor. Und dann sieht man sich so, ups, okay, ich verziehe mich mal ganz schnell. Und dann später schlägt es ja auch so ein Extrem nochmal um, wo ihm dann gesagt wird, dass, ja, früher stand der Name Doktor für halt, ja, jemand, der irgendwie Heilkräfte hat, etc. Und jetzt hören alle den Namen der Doktor und kriegen schon das Schlottern. Ne? Und, was ich halt dann zwischendurch noch verschlungen habe, war Breaking Bad. Und halt auch dank Watch Ever.
Ja, stimmt. Breaking Bad habe ich auch dank. Also ich gucke am liebsten, gucke ich sowieso Serien, die schon zu Ende sind, weil ich die dann meistens
Genau, kann man die am Stück
so
gucken. Also
durchziehe.
bei Breaking Bad kann ich das dann, war es sicherlich spannender, dann noch auf diese Folge zu warten, weil so konnte man die am Stück gucken und ist man sicherlich nicht so drin.
Ja. Das habe ich
Das,
auch sehr gerne geguckt. Das ist schon eine
ja.
Beeindruckung. Ich wollte es mit meiner Frau gucken. Ich muss mit meiner Frau immer aushandeln, ob wir was gucken können. Sie möchte eigentlich, oder wie, es ist okay, wenn es einen Toten gibt, aber nur, wenn das am besten schon vor, sozusagen vor Beginn einer Folge, der schon tot ist. Also sozusagen, sie hat einfach keine Lust auf Gewalt zu gucken. Das minimiert extrem Dinge, die wir gucken können. Also wirklich extrem.
Ja.
Ist ja aber auch okay, ne? Sie will das halt so. Und also zum Beispiel jetzt haben wir angefangen House of Cards zu gucken. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Erste Folge bringt dir erstmal in den ersten 10 Sekunden einen Hund um, so
Und
und
on
nicht so
screen auch,
und
ne?
nicht
So.
so und nicht so. Du warte mal, es soll eine wirklich gute Serie sein, ne? Und Breaking Bad fand sie auch ganz toll. Also es ist
Ja.
einfach, also diese schauspielerische Leistung ist ja wirklich so
Ja.
wow. Aber das ist einfach zu tough. Also, ich
Vor
meine,
allem, wenn man weiß, was er vorher gespielt hat und
ja,
wofür er
und
eigentlich bekannt ist,
ja,
ne?
genau. Und also ich meine, da geht es auch echt zur Sache irgendwie dann mit dem Kind und so. Also, das war einfach zu krass. Und was wollte ich gerade? Ja, Kinderserien. Also, ich glaube, ich habe alle Folgen Buffy geguckt. Das ist jetzt aber auch schon wirklich, wirklich lange her. Ich
Ja.
bezeichne es jetzt mal als Jugendsünde. Und Buffy war ist spannend, weil Buffy am Anfang wirklich eine Kinderserie war. Also Kinder, sagen wir mal eine Teenie-Serie. Geht ja schon um Vampire und so. Und das verändert sich aber extrem. Also das wird zum Ende hin wirklich eine echt krasse Serie. Also da geht es echt gewaltvoll dann zu. Und ich weiß nicht, da gab es so eine Szene, da wird sie irgendwie auch von einem Unsichtbaren vergewaltigt, wo du denkst so, okay, das ist jetzt aber echt keine Kinderserie mehr. Und es gibt so eine ganz, ganz berühmte Folge Buffy, die kann ich nur sehr empfehlen, weil alle, die gesehen haben, sagen, das ist das Creepyste, was sie je gesehen haben. Da gibt es so Typen, die kommen und machen, dass alle stumm sind in der Stadt. Die ist so scheiße gruselig, weil alle sind stumm und deswegen, wenn sie schreien, hört sie niemand. So, und wirklich, wenn diese Folge sehen, sie so, boah, ist das
Ja.
gruselig. Und das fand ich aber spannend, wie sich da halt so über die vielen Staffeln hinweg so eine Kinderserie so mit den Zuschauern so mitwächst auch,
Ja,
ne?
ich wollte
So.
gerade sagen, die
Ja.
sind wahrscheinlich davon ausgegangen, dass der potenzielle
Ja.
Zuschauer dranbleibt und mitwächst
Genau.
quasi. Ja, mit den gruseligen Figuren, also bei Doctor Who, die weinenden Engel. Also ich habe auch, irgendwann, ich glaube, bei Liedkultur wurde auch mal über Doctor Who gesprochen, aber war dann auch die Frage, ab wann soll man denn anfangen und so. Und jetzt nachgucken kann ich feststellen, okay, es macht schon was aus, wenn man jetzt Staffel 1, also New Who 2005, anfängt und auch die wiederkehrenden Kreaturen besser einschätzen kann und auch es emotionaler ist, wenn der Doktor sagt so, nee, jetzt ist genug, jetzt sind genug gestorben, ich mache jetzt was, ne? Und er dann eben entsprechend reagiert, versteht man das besser. Und da waren halt die weinenden Engel. Das war irgendwie sehr creepy. Und dann noch die Stille, also diese merkwürdigen Wesen, die man, wie war es, Solange man sie sieht, erinnert man sich noch dran und dann, wenn man wegguckt, hat man schon wieder vergessen und was und warum. Und dann gab es noch dieses, irgendwie die Schattenwesen oder irgend sowas, Waschtanirada oder so. Und das ist wirklich so, man sieht so ein Bild, wo so ein Engel drauf ist und unten noch eine Laufzeit. Also meist irgendwie, es ist so eine Videokameraszene. Und den normalen, der sagt so, ja, das ist eine Statue zu sehen. Und als Doctor Who-Fan so, Oder man halt weiß, was es ist und so, ne? Und dann das dann schon entsprechend erklärt wird. Und das fand ich auch sehr faszinierend, dass es einen in einem ausgelöst hat und mit einem gemacht hat, ja. Das
Ich habe
ist
Doctor Who wirklich nur angefangen zu gucken. New Who, wie ich gerade erfahren habe.
ja,
Das
also
heißt, es ist
ich
ja.
hab auch gelernt, dass man halt so, ab, um mal so das einzusortieren, wenn man
Weil es auch das ganz Alte gibt,
von
ne?
Massen jetzt genau, weil es ja auch eine sehr alte Serie ist,
Genau, ich
dass man
glaube.
halt ab der 2005er, was
Ja.
Staffel 1 zählt, so
Genau, das habe ich,
spricht man
glaube
das
ich, zwei,
New
drei
Who,
Folgen
ja.
geguckt. Fand es gut, ich weiß gar nicht, warum ich es nicht weitergeguckt, aber ich glaube, ich habe immer noch die Hoffnung, dass die Serie irgendwann zu Ende ist. Das darf jetzt wahrscheinlich niemand sagen, der totaler Fan ist. Ich hoffe, die Serie, also ich fände es ganz nett, wenn die Serie irgendwann zu Ende wäre, weil dann würde ich sie gucken, ja?
Ja.
So. Also ich habe bei
Ja.
Mad Men leide ich total drunter, dass
Also,
ich auf eine Staffel warte, ja, Hass.
was auch an dieses bei Breaking Bad und bei Doctor Who, ja, doch, bei Doctor Who wusste man halt, okay, die Person stirbt jetzt nicht, weil sie ist ja in der Staffel noch da und irgendwie, also
Ja.
da ist nur noch die Spannung da, wie kommen die jetzt aus dieser Situation raus, ne?
Ah,
Breaking
okay.
Bad genauso und
Ja.
was ich großartig gefunden hätte, wenn sie bei Breaking Bad gesagt hätten, bei der vierten Staffel so, jetzt ist Schluss. Und na, vielleicht noch und dann irgendwie so nach kurzer Zeit so, bam, hier, fünfte Staffel gibt's noch. So, weil vierte Staffel endet ja schon so, dass man sagen kann, so, ja,
Ja.
könnte jetzt vorbei sein, die
Ja.
Serie.
Das war bei Supernatural auch so. Ich glaube, nach der fünften Staffel. Das habe ich geguckt und irgendwann habe ich gehört, es gibt noch zwei weitere Staffeln. Ich so, was? Das macht überhaupt keinen Sinn. Und dann habe ich auf Wikipedia nachgeschlagen und dann stand da so, ja, das sollte auch eigentlich zu Ende sein. Aber es war so erfolgreich,
Okay.
dass sie dann angefangen haben, noch so einen Plot reinzuflanschen
Ja, ist ja
irgendwie. Und,
eher selten, ja.
ja, genau. Das war, weil das war eigentlich zu Ende. Ja, so. Und dann
Okay.
ging es irgendwie plötzlich dann doch irgendwie weiter. Ja.
Da kommen wir auch gleich zum nächsten. Bei The Clone Wars, das habe ich auch verschlungen quasi, weil ich
Ja.
bin Star Wars-Fan, aber nicht so sehr, dass ich jetzt sage, dass ich auch Bücher lese, weil Star Wars funktioniert für mich, glaube ich, nur in Bewegtbild. Und hätte gerne, dass ich mal für einmal so alles, was ich über Star Wars weiß, vergesse und dann von Episode 1 bis die zwei Serien noch und dann bis zur Episode 6 gucken, weil das sicherlich auch noch was anderes ist. Ich bin Boy 89 und vor den neuen schon die alten gekannt. Hab Episode 1 übrigens im Autokino gesehen.
Ah, sehr witzig.
In KW.
Ja.
Und entsprechend spannend war dann The Clone Wars, weil es halt schon da war und alles, man schon wusste, okay, die Figur gibt es in den Filmen nicht, die verschwindet
Ja.
irgendwie und fand es aber trotzdem spannend, das zu gucken. Und in einem Star Wars Podcast, da kamen sie dann auch zum Schluss drauf, dass es sicherlich für jetzt so gerade Jugendliche oder Kinder, die jetzt mit so Clone Wars irgendwie aufgewachsen sind und dann Episode 3 gesehen haben und dann sehen, wie aus Anakin Skywalker, der ja doch in der Serie The Clone Wars ein bisschen besser wegkommt quasi und man sich da auch eher mit ihm verbinden kann, dann aus dem wird dann plötzlich Darth Vader, also das, oder das sind plötzlich die Klonkrieger, die Jedis töten und das ist schon. Bist du Star Wars addicted
Ich bin
oder?
bekennender Star Wars Nicht-Möger,
Okay.
sondern ich bin Star Trek.
Ah,
Ja,
okay.
okay.
Ich habe ganz kurz noch, es gibt bei dem Medienco, kennst du die
Ja, das ist ein
Podcast?
Podcast, ne? Ja, sag mir was, ja.
Der eine mag halt Star Wars gar nicht oder Sci-Fi generell nicht und der andere Star Wars-Fan und die beiden haben, ich glaube, zu drei Star Wars-Filmen haben die einen Audiokommentar gemacht und das ist halt sehr
Ah,
lustig.
ja.
Also gucken halt den Film und sprechen derweil und der eine so, oh, das ist schon wieder der zottelige Hund und was soll das komische Fieder? Und der andere erzählt halt. War sehr unterhaltsam. Ne? Und bei Episode 1 saßen sie beide da so, ja, oh, schon wieder Jar Jar Binks.
Also ich bin ja Baujahr 78. Das heißt, ich habe die alten Star Wars-Filme so ein bisschen natürlich, sagen wir mal, mitbekommen. Das war natürlich 89, war erst die Wende. Ich weiß gar nicht, wann der erste Star Wars-Film rausgekommen ist. Ich tippe jetzt einfach mal.
Was Ende der 70er,
Ja,
glaube
irgendwie
ich.
so. Die lief natürlich in der DDR nicht gleich im Fernsehen. Jedenfalls, also es gab einen ganz prägenden Moment bei mir. Man hat wir haben ja hier in Berlin gelebt und man hat in Ost-Berlin auch Westfernsehen empfangen, wie es so schön hieß. Also wir hatten ja eigentlich nur zwei Fernsehkanäle, DDR1 und DDR2. Und wenn man seine Antenne aber gedreht hat, konnte man auch natürlich aus West-Berlin das Fernsehen empfangen. Ja, Antennen für die jüngeren Zuhörer. Ja, also früher musste man Fernsehantennen halt auch wirklich ausrichten. So, das war auch echt wichtig. Jedenfalls, wir haben ja in den Hackschen Höfen gewohnt und relativ nah am Fernsehturm, weswegen sogar das DDR-Fernsehen relativ schlecht bei uns reinkam. Und jetzt muss man sich Folgendes vorstellen. Wir hatten einen Schwarz-Weiß-Fernseher, das war irgendwie in den 80ern. Und ich war damals schon so, wie alt werde ich da gewesen sein? Irgendwie 10, 11, irgendwie sowas. Vielleicht sogar 9. Und ich
81 kommen die erste übrigens.
81, okay. Ich trage also den Fernseher durch die Gegend und weiß so, ach, probierst mal einen anderen Fernsehsender reinzukriegen. Schwarz-Weiß-Fernseher, trage den in einen anderen Raum. Wir hatten eine sehr große Wohnung, 170 Quadratmeter, da hatte man noch echt so durch die Gegend zu schleppen. Antenne. Und das war dann immer so, man hat das immer nicht so laut gemacht, weil natürlich die anderen Leute gesehen haben, ob du Westfernsehen geguckt hast, anhand der Antenne. Ne?
Okay.
So, jedenfalls drehe ich die Antenne und jetzt musst du dir Folgendes vorstellen. Auf deinem Fernseher, wir sind also mitten in den 80er Jahren, kommt plötzlich der Vorspann von Classic Track. Das allererste Mal. Und es war so verkrisselt und hörst du dieses so. Und es war so, Scheiße, was ist das denn? Das war so prägend, einfach dieser Moment. Und dann habe ich die eine Folge Star Trek geguckt und danach war ich halt geprägt. So. Und mit Star Wars konnte und kann ich nichts anfangen. Weil Star Wars ist mir immer ein bisschen zu klamaukig. Das hat ja immer so ein bisschen auch was Lustiges mit drin. Also einfach auch von den Charakteren her und so. Und das macht mich einfach nicht an. Also es ist
Okay.
einfach so, man sitzt auch manchmal vor was und denkt so, das ergreift mich einfach nicht. So,
Ja.
und wenn ich Star Wars gucke, ich meine, klar finde ich Laserschwerter irgendwie cool, ja, aber ich gucke das so und denke so, meh,
Ist auch
so.
gerade bei so Clone Wars die Serie auch nochmal so, dass diese Kampfdruiden von der Handelsföderation, die sind ja auch doof und dann wird auch öfter damit gespielt. Was es da auch noch gab, war Clone Wars. Das war irgendwie so, muss irgendwann kurz nach Episode 2 gewesen sein und wirklich so im Zeichenstrick-Stil von damals. Und habe ich dann auch mal gefunden, als ich auf YouTube gesucht habe, nach The Clone Wars. Und dann sage ich jetzt, was ist das denn? Das waren irgendwie, müssen irgendwie Mini-Episoden gewesen sein. Und jetzt gibt es das als Volume 1 und Volume 2 irgendwie zusammengefasst. Und wird auch so ein bisschen erzählt noch, ein bisschen mehr auf die Klonkriege eingegangen und was sie halt auch machen, was bei The Clone Wars, warum auch immer nicht passiert ist, der Übergang zu Episode 3, Führung vom Kanzler. Und ja, die Zeichentrickserie war jetzt, war ja okay, also war halt schon sehr stilisiert und Star Trek gucke ich auch gern. Den ersten Film finde ich super. Also ich
Den
finde
allerersten?
den ersten, ja.
Okay, ja.
Finde ich super. Ich finde auch diesen Gedanken super, dass da was zurückkommt, was die Menschheit irgendwann mal losgeschickt hat und jetzt kommt es als autonomes Vehikel wieder und möchte mit dem Schöpfer sprechen. Und das fand ich eine faszinierende Idee, das so zu
Also,
machen.
ja, also Star Trek ist halt, bei Star Trek geht es ja immer ein bisschen mehr um so Politik und Gesellschaft und so eine Sachen. Also ich habe sehr intensiv Deep Space Nine geguckt. Und da geht es ja um diese Auseinandersetzung mit, jetzt habe ich bestimmt schon alles vergessen, den Cardassianern, den Bajoranern, dann dieses Dominion. Und da wurden natürlich, also die Cardassianer waren halt einfach die Russen. So, ja, also das war so Russland, was da einfach dir präsentiert wurde. Und das war also klar, da werden ganz andere Geschichten noch erzählt. So. Und ich glaube, also Star Trek ist Da gibt es auch ein bisschen Klamauk drin, aber es ist eine deutlich ernsthafte Serie. Also ganz Klassik Trek noch mit Kirk war auch noch sehr so lustig, so mit so Hau drauf und kurze Röcke und so der Schürznieger. Und dann aber mit Picard und so ging das dann so los, dann ging es mal so um die Direktiven und darf man eingreifen und so eine Geschichten. Und das war so eher die Science-Fiction, also von der Art die Science-Fiction, die mich dann der eher interessiert hat. Ich habe in meinem Podcast auch mit Autofokus, die hatte ich ja zweimal bei mir bei Leitmotiv und die ist, also die brennt für Star Wars, ja. Und war fassungslos, dass ich da so völlig ignorant.
Es ist so ein bisschen so, wie, du hast Star Wars
nicht gesehen. Ja, vor allen Dingen auch, ich weiß nicht mal, ob ich alle Filme gesehen habe. Das ist doch so, ich hab definitiv nicht alle Star Wars Filme gesehen. So, das kann doch nicht wahr sein. Wie kannst du mir so gegenübertreten?
Ja. Was war das? Ich glaube auch bei, also das ist ein schöner Podcast über Serien, es ist Retina-Cast. Mhm. Gucken sie halt auch Serien an und so machen so, gucken sich den Piloten an und sprechen dann drüber und dann irgendwann später nochmal, wenn es mehr Folgen gibt und so. Und hat nochmal einen über Star Trek und ich weiß nicht, ob das da war oder in einem anderen Podcast, auf jeden Fall da irgendwie was gehört von wegen in der ersten Episode sollte wohl Frau mit vorkommen und so und auch ein bisschen eine Hauptrolle spielen und irgendwie in der Crew sein. Dann wurde es aber umgeschrieben von wegen so, ja, das kann man ja nicht machen und so. Ne?
Glaubt einem ja keiner.
Zu der Zeit, genau, ja, das glaubt einem ja keiner und so. Und von den Serien her, also meiner Zeit lief halt The Next Generation relativ oft. Mhm. Bin auch ein Fan von Jonathan Frakes, hab dann auch
Das ist Riker, ne?
Ja, Riker, ja. Genau. Mhm. X-Factor so ein bisschen verschlungen, diese Mystery-Serie.
Was echt eine trashige Veranstaltung
ist. Ja. Und habe schon so oft, einige Folgen so oft schon gesehen und vergesse aber immer, war das jetzt wahr oder nicht wahr und so. Und da fand ich dann immer schade, so, da wurde dann so, ja, war halt nicht wahr. Und dann fehlt mir dann manchmal noch so ein paar Hintergrundfakten. Da dachte ich mir so, ja, okay, wann jetzt.
Wo ist denn jetzt der Wikipedia-Artikel?
Genau, wo ist jetzt der Wikipedia-Artikel dazu? Und bin auch immer so ein bisschen so, fand es ein bisschen verstört, so eine Casting-Show so zu nennen, wie was es schon mal gab irgendwie.
Stimmt.
Und dann jedes Mal.
Ich gar nicht drüber nachgedacht.
Jedes Mal war ich dann verwirrt, so X-Factor auf. Und dann X-Factor auf Fox, falscher Fernsehsender. Ich habe jetzt wieder angefangen, King of Queens zu gucken. Mhm. Und das lief ja, glaube ich, auch nur auf RTL 2. Und es war da sehr merkwürdig, das zu sehen, ohne dieses RTL2-Logo und irgendwie Bewegungen.
Das ist komisch, ne?
Also ein Bild dazu.
Also für mich ist zum Beispiel auch verkehrt, wenn Star Trek nicht auf Sat 1 läuft, ja? Weil ich bin total sozialisiert davon, dass dieser runde Ball bei Star Trek zu sehen ist. Und dann läuft es plötzlich, dann, weiß nicht, lief das bestimmt mal auf RTL 2 auch oder so oder Kabel 1, wo sie dann so runterdudeln. Und ich sage, nee, das ist nicht. Zumal die Sender sich ja optisch auch ganz leicht voneinander unterscheiden. Also die meisten Sender haben ja so eine Senden, würde ich jetzt behaupten, in einem leicht anderen Farbton. Also, also sowohl mein Vater hat mir erzählt, dass auch bei der Lautstärke, ne? Jeder Sender hat so eine bestimmte Grundlautstärke, die unterscheidet sich. Und ich, also du siehst auch MDR-Fernsehen, das sieht halt einfach, komme selber aus der DDR, sieht echt ostig aus. Einfach nur, wenn du den Sender einschaltest, das ist so an der Farbgebung irgendwie. Ja. Also, aber auch wenn die halt etwas Altes senden, das sieht irgendwie aus, als hätte das der MDR jetzt irgendwie versendet. Und so, ja, deswegen, das kenne ich. Also, dass man denkt, nee, das darf da nicht laufen auf dem Sender.
Was war denn das, wo ich auch, also momentan läuft ja Star Trek jetzt, glaube ich, eher The Next Generation auf Tele 5.
Du guckst richtig Fernsehen, ja auch?
Ja, also jetzt, in letzter Zeit eher weniger, aber habe halt viel Fernsehen geguckt und würde behaupten, dass ich noch in den Genuss gekommen bin, gutes Kinderfernsehen zu haben, weil wenn jetzt guckst irgendwie Kinderfernsehen, also täte mich jetzt schwer, irgendwie den Sohn meines Freundes von Fernseher zu setzen und hier Samstagmorgen, da kommen irgendwie ein paar Sachen.
Ja, Sendung mit Maus, so wenn du die hast, ne? Aber ja.
Ansonsten, Super RTL hat auch stark abgenommen und also.
Ja. Also ich mache das mit, ich habe ja wie gesagt eine Tochter, die ist 5, die guckt sowieso relativ wenig fern. Ich habe lange drüber nachgedacht, ich bin halt auch Medienwissenschaftler, und denkst natürlich drüber nach, ja, was machst du denn mit deinem Kind mit Medien? Und habe mir bei ihr überlegt, dass ich, oder mit meiner Frau natürlich auch besprochen, Medien entwickeln sich ja, die werden ja immer komplexer. Also früher hatten wir Stummfilm, Schwarz-Weiß, Ton, Farbe und so weiter. Das war jetzt die falsche Reihenfolge, aber ist auch nicht so wichtig. Und Computer genauso. Und wir versuchen, ihr ein bisschen diese Entwicklung
mitzugeben.
Ja, also nicht im Sinne von, wir zeigen ihr das jetzt, aber zum Beispiel gucke ich so im Moment mit meiner Tochter Pumuckl. Und Pumuckl ist halt einfach echt eine alte Serie, weil ich glaube, dass ich ja mit den Serien, du lernst ja damit auch das zu gucken. Und wenn du ein Kind heutzutage einfach vor so eine krasse Anime-Serie sitzt, die im Sekundentakt teilweise schneidet, natürlich wird das Kind nicht versterben, ja, aber das ist voll die Überanstrengung. Mhm. Aber wenn es erstmal lernt, Pumuckl zu gucken und ach, das ist eine Zeichentrickfigur und so. Und genauso ist mit dem Computer. Also ich habe noch so einen OLPC, so einen One Laptop per Child. Das ist halt gegenüber einem iPad dann doch underfeatured. Aber es ist gut, sie liebt das Teil. Ja, okay. Sie sagt auch manchmal, sie will das haben, und weil sie versteht halt diesen Rechner irgendwie. Da drückt beziehungsweise auch nicht, weil sie natürlich manchmal verzweifelt über den Bildschirm wischt. Ja, so, da gab es so einen krassen Moment, wo ich gemerkt habe, wie alt ich eigentlich bin. Wir haben so eine Canon-Kamera, Spiegelreflex. Da war meine Tochter 3, also wirklich noch jung. Und die nimmt sich das lag irgendwie rum. Und da war hinten halt ein Foto zu sehen, da ist ein kleines Display drauf. Und sie wischt so und sagt, kaputt. Und ich so, was, kaputt? Und ich so, krass, natürlich, für die ist das unfassbar, dass man über diesen Bildschirm nicht wischen kann. Ja, so. Und mein Sohn geht auch da immer an diesen LCD-Bildschirm, an den großen Fernseher, und versucht mit dem irgendwie zu interagieren und ist so fassungslos, dass das nicht geht. Ja. Und genau, deswegen jedenfalls versuche ich, also wegen Fernsehen, ich versuche zumindest meinen Kindern gemeinsam mit meiner Frau so ein bisschen diese Geschichte mitzuerzählen, weil ich glaube, dann lernt man relativ viel dafür darüber irgendwie. Ja.
Ich habe mit großer Faszination dieses Child's React to, und dann wurde ihm da erst ein Walkman gezeigt und dann, erst Kassette und dann das Abspielgerät dazu, Walkman, ne? Und das also kenne ich halt auch noch, ne? Sehr ambitioniert. Ja. Das war die Szene, wo der Junge das beim Handhaben offensichtlich zu laut gestellt hat und auf Play gedrückt hat, und dann plärrte gleich dieses Gerät los. Oder die anderen, die dann so, wo ist denn der Lautsprecher da? Und so, weil kommt ja gar nichts raus.
Ja.
Und
ja, das ist.
Denn, was hatte ich denn noch geguckt? Auch bei DuckTales, der Serie, wo Dagobert und dann die drei Neffen zu sehen waren. Mhm. Und eine Frage war dann auch, was findet ihr denn besser an den alten Serien? Und eine sagte, die war schon irgendwie im Teenageralter, das, was erzählt ist, ist besser. Oder die
Geschichte.
Das, was rübergebracht werden soll, ist besser erzählt. Was tatsächlich auch so ist. Also. Und was war das noch, was ich guckte? Doctor Who. Ich glaube, ich auch mal dieses Kids React to geguckt. Da waren dann auch ein paar Fenster. Aber dieses und Diskette hatte ich halt auch noch in der Hand, aber danach wurde es dann auch schon, also Laserdisc habe ich nie gesehen. Mit Minidisc hatte ich auch Minidisc Player. Ich habe mir hier geschrieben, die Minidisc Player im Autoradio. Und habe halt auch ganz viel, die Anlage, die ich hatte von meinen Eltern, die hatte einen AUX-Eingang. Dann habe ich per Kabel das in meinen Fernseher gesteckt und hatte dann halt zum einen Ton über die Anlage und konnte dann auch auf Kassette aufnehmen. Hab dann halt ganz viele Serien,
Zeichentrickserien gemacht,
oder einfach so aufgenommen.
Ja, aber cool. Ich meine, dann hast du halt mit Medien gespielt.
Genau, also. auch am Stück gehört, dann wenn ich Fernseher irgendwie, meine Eltern mir das nicht erlaubt haben oder der Fernseher kaputt war oder irgendwie anderes Setting oder so, hab dann das gehört.
Guter Hack. Guter Hack.
Ja. Und hab jetzt auch angefangen, die wieder zu digitalisieren, so ein bisschen, also aufzunehmen und mal durch auf Honig zu schieben. Und dann hat mir vor einer Weile jemand geschrieben, der hatte über Abdaten gefunden, dass ich noch eine Hörspielkassette besitze von Nickel und Herr Simon.
Ja.
Das ist ein ganz altes Hörspiel.
Ist das was mit einem hinter einer Wand?
Ja, genau. Ja. Ganz altes Hörspiel. Ich habe auch, glaube ich, nur die eine Kassette davon, die ich als Kind natürlich auch rauf und runter gehört habe. Und hat mir geschrieben, er will unbedingt diese Kassette haben, weil seine Freundin irgendwie Geburtstag hat und
sag mal, das war aber nicht ich, der das geschrieben hat. Über Up.net, weil ich habe dieselbe Geschichte mit meiner Frau. Ja, erzähl weiter.
Er hat mich per E-Mail angeschrieben.
Okay,
ne?
Das ist schon wieder so.
Jetzt Irgendwie wollte ihr zum Geburtstag schenken und dann hat sich das aber länger rausgezogen und hatte sich auch mal mit Verzögerung gemeldet und noch so gesagt, ja, hier, Kassette habe ich noch und so, noch ein Foto mitgeschickt und seine Freundin hat sich wohl voll gefreut und so. Und da fand ich es auch faszinierend, wie das produziert war, so dass viel auch gespielt wurde, so mit Links- und Rechtsverteilung vom Ton her und so. Und
es wurde halt so ausgereizt, ne, was man so machen konnte. Ja.
Was ich auch habe, dass bestimmte Lieder, also ich habe ein Album von der Bandgruppe Enomine entsprechend modifiziert, das mehr Hall und so ein paar Sachen und hatte dann die Version irgendwann nicht mehr und habe das dann wieder gehört und dachte so, irgendwie hört sich das komisch an oder so. Oder wenn man Coverversionen von alten Liedern hört, dann hört man irgendwann das Original und denkt so, ja, man kennt das anders und findet jetzt das Original doof, weil irgendwie klingt es langsam und so. Und ja, manchmal gibt es Ausnahmen, wo ich dann sage, ja, okay, das Original ist auch nicht schlecht. Aber man ist halt vom Hören her das gewohnt und
Ich
auch
kenne das
so.
mit Billie Jean. Das hat auch Michael Jackson eigentlich gemacht, falls du es kennst. Billie Jean is not my love. Und das haben The Bates, so eine Rockgruppe, haben das gecovert. Das kennst du auf jeden Fall, nehme ich mal an. Und dieses Cover ist wirklich der Hammer. Also auch das Video dazu ist großartig. Und wenn du dann irgendwann das von Michael Jackson ist halt auch gut, aber dieses Cover ist halt das. Ne? Und wenn das Original ist, denkst du, ja, ist ganz nett, aber nee, ich will doch nicht wieder das Cover hören. Ja. Ja.
Wo ich auch ein bisschen, ja, verstört war bei der Remixe, nee, aufgearbeitete Alben von Kraftwerk. Die klangen dann irgendwie anders. Ich weiß gar nicht, ob sie in Stereo, in Mono waren oder andersrum. Und dann auch hatte ich in iTunes erst die englische Variante gefunden und war völlig verstört davon, dass da gerade der Text in Englisch kommt.
Das ist nicht
Das ist
richtig.
nicht richtig, dass du das ist. Also, ich muss das andere hören, ne? Und musste jetzt mal kurz irgendwas so plaudern. Ich müsste nämlich mal kurz das Wasser wegbringen, sozusagen.
Okay, dann überlege ich mal, was ich so plaudere. Was habe ich denn heute schon gemacht? Ich war jetzt schon zweimal frühstücken. Nee, gar nicht. Ich war einmal frühstücken und hier im Flur die kleine Tür. Und kann ja kurz was zum Frühstücksort sagen. Ich war heute mit meinen Kindern erst im Café Lula oder so. Das ist ein Café, das ich irgendwie nicht leiden kann, obwohl man sehr nett war. Und danach war ich aber beim Süßkram-Dealer, der ist da hinten irgendwo. Als ehemaliger DDR-Bürger kenne ich mich ehrlich gesagt immer noch nicht so gut in dem aus, was ich früher als Westberlin bezeichnet habe. Das ist so eine Kindheitsnummer. Ich kann mir einfach keine Orte merken. Ich bin eingestiegen. Da ist auf jeden Fall die Ringbahn, Süßkram-Dealer jedenfalls. Das ist so ein Schokoladenladen vor allen Dingen, da kann man auch frühstücken. Und ich habe seit ein paar Jahren so einen Bitterschokoladentick. Das ist ein bisschen komisch, einfach so in so einen Podcast reinzusprechen. Ich mache das gerade zum ersten Mal. Und ich habe eine Weile lang mit Kollegen beim Moviepilot haben wir immer freitags Chocolate Club gemacht. Dafür haben wir nur Bitterschokoladen gegessen, in denen eigentlich nichts weiteres drin ist. Und das war eigentlich ganz witzig, weil wir waren zu viert und dann nimmt jeder so halt so ein Stück Bitterschokolade und danach sagt jeder, wie er das fand und man hat das so bewertet. Und das ist sehr lustig, wenn man so über Schokolade diskutiert. Das Interessante ist, wenn man über Monate hinweg nur Bitterschokolade isst, hat man natürlich irgendwann auch irgendwie alle durch, alle Bitterschokoladen. Und bei mir war das so, dass ich dann halt so ein bisschen so die Lieblingsschokoladen herausgeprägt habe. Und ich war halt etwas erfreut, als ich dann nach einer bestimmten Schokolade fragte im Laden und der Besitzer, der also den ganzen Tag sich mit Schokolade beschäftigt, sagte, nein, der hat er nicht mehr da. Das war die heißt Porcelana, aber das ist überhaupt die Schokolade, die Bitterschokolade ist, die man schmecken will. Jetzt ist der Max Snyder auch gleich wieder da. Ich erzähle gerade über meinen Bitterschokolade-Fetisch. Und ich habe also heute herausgefunden, dass ich einen sehr guten Bitterschokoladegeschmack habe,
Gibt's ein Buch, was so
weil der
heißt?
Verkäufer mir gesagt hat, die Schokolade, nach der ich gerade explizit verlange, so die Bitterschokolade ist, die man essen will.
Okay.
So, jetzt habe ich ich glaube, gut überbrückt die Zeit.
Ja.
Das kannst du dann nachhören.
Ich habe in der Schule ein Buch gelesen, das hieß Halbbitter Schokolade. Und lesen ist genauso wie Filme, also wenn mich das nicht direkt anspricht, dann Ja, nö, muss nicht sein. Und dementsprechend hat sich das dann auch in der Schule hingezogen. Und was ich aber ganz gut fand, war der Schimmelreiter.
Das habe ich nicht gelesen.
Und da sollten wir dann auch aus einem Abschnitt des Buches irgendwas drüber erzählen. Und bin eher so nicht so der vor Menschen sprechen Mensch und auch sonst
Ja, das merkt man
immer
ja, du Podcaster.
sehr nervös. Und also in so einer Situation geht es denn
Ja.
schon und so. Und da war es dann eine der wenigen Situationen, wo ich dann irgendwie so ganz nur wenig Stichpunkte und dann halt erzählt habe. Und dann Lehrerin das ganz gut fand und der dann halt so in der Entfernung wie du auf dem Tisch saß, wie war halt der Lehrertisch da dann der nächste Schülertisch. Der halt meinte, also, ich muss gerade mal loben, er hat irgendwie voll wenig aufgeschrieben, aber viel erzählt. Also.
Ja.
Und dann hatte ich das bei nochmals ähnlich beim zweiten YouTube-Kongress, was Seabase den ja Joe Cognito organisiert hat.
Ja, hallo Joe, falls du zuhörst. Ja, oder Jim, je nachdem.
Und da habe ich dann was zu Twitter erzählt und habe dann zum einen auch gutes Feedback bekommen, also so fürs erste Mal und so vor vielen Menschen und so. Vor allem auch völlig fremde Menschen. So normalerweise in der Schule hat man ja so, die kennt man ja schon irgendwie, ne? Und habe mir dann einfach zwei Fixpunkte, zwei Menschen, die ich vorher schon kannte, so ein bisschen und habe da halt hingeguckt und so habe mit meinem Telefon rumgespielt, wo ich so ein paar Notizen auch hatte. Und war halt zum einen schon, dass ich positives Feedback bekommen hatte und dann noch anderen was beibringen konnte. Also ich habe, glaube ich, nochmal detailliert darauf eingegangen, warum man Tweets an andere sieht und warum nicht. Ne? Dieses, wenn A, B und
Klar.
C sich folgen,
Ja.
etc. Und dann nochmal die Listenfunktion, wo ich dann auch später darauf gestoßen bin, dass ich eine Liste geguckt habe, die ich mir ganz am Anfang angelesen habe mit deutschen Twitterern. Und dann irgendwann reingeguckt habe und dann da eingesehen habe, wo ich wusste, den habe ich entfolgt. Also, warum ist denn der noch drin? Ich habe den noch entfolgt. Dann irgendwann gemerkt habe, so, ah, da, okay. Da kann man auch Leute reinpacken oder die Leute bleiben auch drin, wenn man die entfolgt. Das nochmal erzählt und dann habe ich glaube ich noch irgendwie zwei Anwendungen vorgestellt für Twitter. Und es war 2011 oder so, ich glaube ja.
Ja, dürfte nicht so lange her sein, ja.
Ja, der erste war 2010, dadurch bin ich dann noch auf die Seabase gekommen, habe mich dann erstmal geärgert, dass ich seit einem Jahr auf dem Weg zur Arbeit daran vorbei bin und generell auch, dass ich es sehr spät entdeckt habe. Und ich glaube, so 2010 und 2011 war so, dass es in Deutschland nochmal so ein bisschen so einen Hype bekommen hat und mehr User auch dazugekommen sind. Ich kann mich auch erinnern, 2010 ist Twitter sehr oft ausgefallen oder ging irgendwie nicht,
Hat man
etc.
bei diesem Walfisch gesehen, oder? Oh, ja.
Und der von erwähnt, das Twitter wurde bei mir mehr durch das erste Smartphone, was es konnte. Es war. Das war es eigentlich schon das zweite. Ich hatte den Palm Pre damals und traue dem auch so ein bisschen hinterher war. War halt ein super Gerät und schöne Software und so. Und war halt von, man hat gemerkt, die Verarbeitung ist geräteweise sehr unterschiedlich. Und irgendwann später war der Akku mal recht fix alle. Und dann habe ich mir geholt ein Nokia-Telefon mit noch Symbian drauf. Das war, glaube ich, das 5230, irgendwie nochmal so eine kleinere Version von dem Flaggschiff damals. Und da gab es für das Symbian einen recht guten Twitter-Client, der damals, glaube ich, schon die, da gab es die nativen Retweets noch nicht. Und da gab es noch dieses RT-Ad, der das schon umgewandelt hat und den Original-Tweet angezeigt hat und drunter stand, wer den retweetet hat.
Das ist
Und da
aber
haben sie
cool,
das, glaube ich,
ja.
damals schon umgestellt und habe das so. Das war denn so für mich so. Und was ich auch cool fand, dass der Audiobooks abspielen konnte. Audiobook war ja diese, ja, so ähnlich wie Soundcloud, dass man da so kurze Soundschnipsel einsprechen kann. Da hat irgendwann so ein Tweet gehabt, wo einer das verlinkt hat und war so ein Play-Button. Ich so, okay, drückst du mal drauf, vielleicht passiert irgendwas. Und hat er damals auch nur einen Vertrag, wo ich glaube mal maximal Edge drin war. Du siehst ja irgendwann nichts und dann plötzlich
Auf der
quatschte
Toilette.
dann mein Telefon los. So.
Ja, sehr
Und so,
lustig.
ah, oh, cool, geht
Ja,
doch, okay. Und ja, da habe ich dann eigentlich auch regelmäßig getwittert und dann auch mit dem Aufkommen des Macs war es auch nochmal so eine komplette Umstellung von Windows und eigentlich vorher schon ICQ und MSN gar nicht mehr benutzt, weil es war dann nur noch so als Schmuckstück da, so diese Liste der Kontakte auf dem Desktop und aber wirklich genutzt dann gar nicht mehr, weil irgendwie Twitter, Facebook etc. Die StudiVZ-Sachen, also das erste Mal auf die Webseite geguckt habe, so, das ist eine komische Farbe. Will ich nicht.
Das hat ja auch kein gutes Ende genommen.
Ja. Und damals in der Schule hatten dann irgendwie die anderen Schüler-CC verwendet, was auch so ähnlich war und dann aber halt ein bisschen hübscher und aufgeräumter. Weiß gar nicht, ob die es noch gibt oder ob die kürzlich zugemacht haben. Weiß gar nicht mehr. Auf jeden Fall das halt benutzt. War dann aber auch erst da bei dieser komplett schullosen Variante MeinVZ, was in so einem Orange war. Und meine Lieblingsfarben sind so Orange, Gelb, Schwarz, so in der Mischung. Und was es bei Schüler-CC noch gab, so ein Newsportal, auch von den Usern selbst betrieben, wo man dann auch selber Beiträge schreiben konnte. Und so Rechtschreibung muss halt stimmen, so und so viele Wortanzahlen, dann konnte man das selber schreiben und Freunde, die einem folgten, konnten das dann auch lesen. Man konnte das dann aber auch quasi publizieren. Und zum einen waren irgendwie manchmal Nachrichten da, so von vor 3 Tagen, so, was die dann als News verkauft wurden. Das ist also alt, also was willst du jetzt von mir?
Ist 3 Tage alt.
Ja. Und eine Zeit lang gab es dann einen, der hieß dann später nur noch Artikel Vorschau. Also war dann so ein kurzer Schnipsel und dann verlinkt auf irgendeine andere Webseite. Und die hatten insgeheim oder keine Ahnung, irgendwie ganz viele Technikartikel verlinkten dann immer auf PC Games Hardware. Und dann, weil, also, kam ich mir verarscht vor, so, warum soll ich das da lesen? Also, hier auf einem Newsportal bin und dann, was halt, weil sich da halt Schüler auch rumtummeln, entsprechend schlimmer waren dann auch die ganzen Kommentare, gerade so, wenn es irgendwie um Apple ging oder Android. Und habe auch in der Zeit so gelernt, mich zu beherrschen, wenn es irgendwie so drauf geht und auch auf Tweets so nein, darauf antwortest du jetzt
Genau,
nicht. So,
nicht antworten ist die
nein.
große Kunst, ja.
ne, ab und zu sage ich dann so, ah, nee, das ist doof, was du da geschrieben hast, aber irgendwie so. Und ja, was jetzt ich noch habe, Foursquare Swarm, was du ja auch erzählt hast, du, deine Frau benutzt ja Find My Friends.
Also wir beide,
Ja,
genau.
genau, halt um zu gucken, wo ist der andere gerade und so. Und hatten in der letzten Nerd-Emission voll kurz über die hässliche neue Foursquare-App gesprochen und
Ja.
die anderen beiden waren eher so, wozu braucht man das? Also was ist der Sinn dahinter und so und
Überhaupt von Foursquare?
ja, überhaupt
Okay.
von Foursquare und
Ja.
so und ja, ich selber, also ich selber traue dem jetzt nicht hinterher, dass es irgendwie diese Punkte und den ganzen Batch-Kram abgeschafft haben. Hab jetzt benutzt eigentlich immer noch Checky, was nur eine Liste, die von oben runter entfernt, dir die nächsten Punkte anzeigt, beziehungsweise die, wo du zuletzt in der Nähe warst. Und ab und zu, je nachdem, poste ich es dann auch auf Twitter, Facebook etc.
Ich folge dir auch aber ich sehe, glaube ich, wenig Fotos von dir, oder? Machst du Fotos für beim Einchecken?
Ja, eher selten.
Eher
Also ich,
selten, ne?
ja, ich mache es dann, manchmal mache ich es in Foursquare, aber meistens dann so über Instagram.
Ah ja,
Und
klar,
das,
durch diese Check-in-Funktion,
genau,
ja.
da kann man ja das auch, kann man
Ja.
den Ort angeben und dann da gleich
Ja.
einchecken. Ja, eher selten. Also nur, wenn es irgendwie was anderes dazu gibt. Also.
Also ich versuche eigentlich die Policy zu fahren. Jeder Check-in ein Foto. So. Ich habe auch schon, ich habe es jetzt mal gesehen, ich habe auch wirklich, ich glaube, ich habe schon eine vierstellige Zahl von Fotos bei Foursquare hochgeladen. Ich mache das aus 2 Gründen. Das eine ist, ich finde es persönlich unterhaltsamer, wenn ich Fotos sehe, weil wenn ich einfach nur sehe, jemand, also jemand, den ich kenne, checkt irgendwo ein, pff, so, das ist so medium interessant. Mhm. Wenn da ein Foto dabei ist, ist es meistens irgendwie interessant. Man sieht halt einfach was. Mhm. Also ist sozusagen, ist für die anderen interessanter. Für einen selbst, für mich ist ganz nett, wenn ich manchmal durch meine eigene History scrolle. Das ist dann so,
ja,
so ach ja, stimmt auch. Ja, genau. Irgendwie. Ja, ja. Und da sind halt Fotos cool. Und ich habe Foursquare lange Zeit benutzt, dafür Rechnungen zu schreiben. Also ich bin ja Freiberufler und habe diverse Kunden und bin bei denen oft vor Ort. Mhm. Und am Monatsende ist immer so dieses, ich bin ein sehr unordentlicher Mensch, was Verwaltungssachen angeht. Und irgendwann ist mir aufgegangen, ja, guckst halt einfach deine Mittagessens-Check-ins an, ne? Weil ich da das halt zuordnen kann.
Da kann ich dir was empfehlen. Geofancy heißt das. Mhm. Da kann man Orte anlegen, also zu Hause, Arbeit, die verschiedenen Kunden, wo man ist oder so. Und dann zeigt es mal an, wie oft du da warst. Also es trackt dann immer auch recht akkusparend über dieses Geofencing, wie lange du da warst. Mhm. Man kann auch inzwischen einstellen, ab wann es dich da tracken soll, weil ganz oft ist es so, ich fahre
ich bin durchgefahren.
Mit dem Zug vom Alex nach Hause Richtung Ostbahnhof und dann kommt man auch halt an der Seabase vorbei und manchmal, auch wenn man nicht stehen geblieben ist, dann meint die App irgendwie, ich war kurz in der Seabase. Dafür ist es ganz praktisch.
Na, schau ich mir an, das klingt gut.
Ja, der wickelt das auch stets weiter und so und hat auch diese, ist irgendwie an diese iBeacons angebunden. Mhm. Und da gibt es dann halt auch eine Übersicht, wie man auch exportieren kann etc.
Also es ist ja auch, ich benutze wirklich sehr viel Geolocation-Apps. Ich mag das wirklich. Ich habe aber noch das iPhone 5. Das hat ja noch nicht diesen, ich glaube, im 5S kam
den Motion-Sensor, ja. Genau.
Da kam was dazu.
Nur damit beschäftigt, ja. Genau.
Und dadurch, glaube ich, ist es akkusparender auf dem neueren iPhone.
Akkurater, ja.
Genau. Und weil, also mein Akku, so 4-5 Stunden, dann muss ich aber dann doch schon wieder.
so ist es bei mir auch. Also, Podcasts hören dann halt durch die Arbeit bedingt oft Empfangswechsel, das kostet ja auch Akku und habe auch dieses so, wer weiß, was halt noch ist, voll im Akku los oder so, wirklich so, dass man ungefähr abschätzen kann, dass man die letzten paar Meter noch so viel hat, dass man noch telefonieren kann notfalls.
Ja. Also von 9 bis 18 Uhr. Ich verlasse ja oft das Haus noch früher, so das schaffe ich nicht mit einer Akkulage. Ich höre relativ wenig Podcasts auf meinen, ich höre eigentlich meistens Audible, irgendwelche Hörbücher. Die haben, glaube ich, auch nicht unbedingt die schlauste App gemacht, was so Energie, was so Energie angeht. Und ja, und manchmal, ich habe zurzeit immer wieder das Problem, das Handy ist einfach heiß und der Akku geht so runter und ich denke so, und dann starte ich irgendwie das Telefon neu und danach geht es dann irgendwie wieder besser. Aber ich habe diesen Kampf irgendwie aufgegeben.
Ja, was auch schon gehört habe und auch selber erlebt habe, dass wenn er ein iMessage nicht senden kann, also der Empfang sehr schlecht ist, versucht dieses doofe Telefon trotzdem diese iMessage zu senden, auf Teufel komm raus. Und du merkst irgendwie, warum ich habe so einen heißen Klumpen in meiner Hosentasche und der Akku ist fast leer. Ja. Ne? Und zum Hörbuch, da habe ich bisher eher wenig was gehört. Ich habe bisher von einem Buch, was ich mal gelesen habe, jetzt zweimal und auch wirklich verschlungen habe, das war von Ken Follett, Nacht über Wasser. Wo es um einen der ersten und auch letzten Flüge mit einem Wasserflugzeug geht und eine Geschichte erzählt wird und fast alle Personen an Bord dieses Flugzeugs haben mit dieser Geschichte zu tun, werden auch einzeln vorgestellt und dann aber irgendwann geht es dann los und dann trifft man all diese Figuren wieder und haben fast alle auch was miteinander zu tun. Und dann habe ich mir das Hörbuch angehört, was dann auch von einem bekannten deutschen Schauspieler gesprochen wurde, beziehungsweise Schauspieler und auch Synchronsprecher. Und irgendwann dachte ich so, da müsste jetzt aber eigentlich noch die und die Szene kommen. War die schon? Und irgendwann habe ich gemerkt so, fehlen Szenen. Und habe dann irgendwie mich erstmal darüber ausgetobt und habe dann auch festgestellt so, komisch, alle Szenen, die irgendwie fehlen, da geht es irgendwie um Sex oder engeren Körperkontakt.
Ja.
Okay, dann hätte irgendwer so, das ist üblich, dass so Buchversionen gekürzt werden. Und ich empfand das schon irgendwie als Bevormundung bzw. Zensur. Und freust dich und dann vor allem kommst du auch so ein bisschen doof von. Du hast das Buch von einer Weile gelesen und es ist schon ein bisschen hin. Du denkst, bin ich jetzt doof oder kommt die Szene noch? Ja. Oder wie? Also,
Ne? Und also ich höre auch nur ungekürzt. Du kannst halt bei Audible, gibt es halt so eine Suchmaske und dann kannst du halt auch richtig als Checkmark sagen, zeig mir nur ungekürzte Hörbücher an. Und ich höre gern so Sachen zwischen 20 und 45 Stunden. Das sind so die richtigen so Romane. Ich weiß noch, das erste Mal, dass ich so dachte, das schaffst du ja nie, irgendwie so 20 Stunden, 40 Stunden. Das geht aber ganz gut und ich höre sehr viel Science Fiction. Bücher, die ich einfach nicht schaffe zu lesen. Also ich habe sehr viel von Neil Stephenson gehört, der so Neuromancer und so William Gibson-Geschichten und so. Und das ist ein gutes, also für mich ist ein gutes Medium. Ich höre es halt auf dem Fahrrad immer, wenn ich zur Arbeit fahre. Darf man auch, muss man immer wieder dazu sagen. Man darf Kopfhörer tragen auf dem Fahrrad. Ja, genau. Man muss nur noch den
Verkehr
hören. Man
darf sich nicht dabei erwischen lassen, dass es so aussieht, als wenn du gar nichts mehr mitbekommst.
Genau, also du darfst keine geschlossenen Kopfhörer halt, also wenn ein Polizist dich anspricht und du sagst, was? Dann hast du was falsch gemacht, ja. Aber wie gesagt, ich kann mich halt auch am Rechner ganz gut konzentrieren, wenn was nebenbei läuft. Und genau, ich höre auf dem Fahrrad gerne, Podcast höre ich oft so in anderthalbfacher Geschwindigkeit. So. Oft will ich da so ein bisschen, oder manchmal auch doppelt, da will ich dann schnell durch.
Kommt für mich gar nicht in Frage.
Ja, das geht, das interessanterweise geht das unter iOS schlechter als unter Android. Also die, das muss ja irgendeine, wird irgendwie ein Feature der Audiobibliothek von iOS sein, behaupte ich jetzt einfach mal. Und das klingt aber blöd. Unter iOS, du hörst so ein schmatzendes Störgeräusch, wenn du schneller abspielst. Und unter Android konnte man noch eine Zusatzbibliothek installieren. Damals Beyond Pod, glaube ich, habe ich verwendet unter Android. Ich glaube, so hieß der. Und da musste man noch eine Zusatz-Library installieren. Und das klang einfach besser. Mhm. Also, weil die musste es auch runterpitchen, die Stimme,
ja,
natürlich, dass sie nicht plötzlich alle so sprechen.
Ja, unter iOS gibt es Castro, das ist ja diese ganz schlanke und hübsche Podcast-App. Und da haben sie jetzt auch zuletzt Feature eingebaut, dass sie diese mehrfache Geschwindigkeit abspielen, dass es besser klingt. Und also ich habe es nur ausprobiert und aber schon festgestellt, okay, es klingt besser auch selbst rückwärts spielen, nicht rückwärts, langsamer abspielen.
Ich wollte gerade sagen, rückwärts, Robot vor. das ist der neue heiße Scheiß.
Welche versteckten Botschaften?
Ja, genau.
Befinden sich in der Meta-Ebene.
Genau.
Da hast du ja normalerweise, dass es irgendwie so halt und so, ne? Ja. Und das war halt da gar nicht. Also,
krass. Das ist spannend, vielleicht. Das schaue ich mir an. Also, weil ich, also wenn ich sowas wie CAE höre und das geht irgendwie über 3,5 Stunden und die reden halt über ein Thema und eigentlich will ich nur die Informationen haben, dann mache ich das manchmal so auf 1,5-fach. Das geht eigentlich ganz gut. Das hängt aber auch immer sehr von den Sprechern ab. Also wie gleichmäßig reden die eigentlich, wechseln die dolle in der Lautstärke. Irgendwie der Monoxid hat mir letztens gesagt, dass ich eher so ein Sprecher bin, der immer leise und laut wird, was nicht so gut ist. Eigentlich soll man ja möglichst regelmäßig sprechen, aber hey, ist nicht mein Job. Was super gut geht, es gibt ja auch so von Deutschlandradio und so, gibt es ja auch Podcasts, also die ganzen Sendungen, die kannst du super in schneller hören, weil die einfach,
ja,
da merkst
genau,
du halt
sehr
so.
Professionelle Sprecher.
Genau, professionelle Sprecher
die sprechen auch in einer Linie quasi.
Genau.
Und
klar, verständlich, 1,5-fach kein Problem. Das Krasse ist,
genau,
wenn du das machst und dann wieder auf die normale Geschwindigkeit.
Das ist so.
Ja, und diese so. Du siehst so richtig so, wie jemand so.
Das
so langsam
ist so
in den Mund.
Dieses Autobahn-Landstraße-Ding.
Ja.
Ne?
Ja.
So.
Oder ganz krass, so Autobahn, die dann so in der Stadt endet und dann so plötzlich Tempo 50.
Ja.
So, oh Gott. Ja, genau.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Nee, also ich habe, für mich ist es halt so Berieselung während der Arbeit und wenn es das nicht ist, dann fehlt mir das halt. Und angefangen habe ich halt, weil Musik hören, ja, aber dann, oh nee, ich will gerade das hören. Dann hast du dann, oh nee, und da ist halt dann, wer die Wahl hat, die Qual, ne? Und dann habe dann mit Podcasts angefangen und dann ist so ein und dann zwei und dann halt je nachdem so, was mir in die Timeline gespielt wurde, also so Not Safe for Work, dann Mediencode habe ich dann auch irgendwo mal reingehört und habe auch Not Safe for Work, Movermax, The Freak Show komplett durch, also dann irgendwann angefangen, die alten Folgen nachzuhören. Ich fand gerade bei Movermax die ersten, ja doch 20, ganz interessant, weil man auch mal mitbekommt, was so beim iPhone zu Anfang alles gar nicht dabei war.
Eine Menge.
Und Auch da waren ganz zu Anfang schon Momente dabei, so stille Pausen, wo wirklich gar nichts zu hören war. Und die Folgen sind ja schon sehr, sehr alt. Und
Ja.
jetzt mittlerweile, durch das viele Beta und Rumprobieren, bin ich gewohnt, dass dann mal irgendwie stürzt ab und dann, oder irgendwie Pause und dann klingelt das Telefon plötzlich und so. Und manchmal wäre ich dann so ein bisschen nervös, wenn so eine Stille ist und ich so, no, sag was, Geräusche.
Ja.
Und auch bei der Mediencrew habe ich jetzt angefangen, die alten Folgen nachzuhören. Die sind auch schon seit 5 Jahren dabei und machen das
Das ist auch schon
fast,
lange.
fast wöchentlich.
Ja, wow.
Manchmal, wenn die Themenlage nichts hergibt, dann sagen sie, nö, Woche Pause oder so, wenn, oder wenn halt beide nicht können, etc. Und da ist es halt auch interessant, zu hören, was war so vor so und so vielen Jahren. Also oft gucke ich dann gar nicht aufs Datum und versuche dann zu erraten, in welchem
Ah,
Zeitraum wir auch irgendwie uns
sehr
gerade
witzig.
befinden.
Ja.
Manchmal sind so Sachen dabei, wo ich so denke, so, okay, Hass Martin bei Schlag den Raab, ist schon so lange her. Was sie halt auch haben, ist Titelschutz, also Titelschmutz heißt es bei ihnen, dass sie Titel vorlesen, die sich Firmen oder Anwaltskanzleien etc. für Filme, Serien haben schützen lassen. Das kann man irgendwie nachgucken im Internet und lesen und dann gucken, okay, da geht es irgendwie, das könnte das und das sein und es läuft da und da und dann hat man manchmal so dieses so, weiß nicht, X-Diaries oder so, dieses, ja, Big Brother als Serie oder irgendwie so und Scripted Reality halt. Und da sagte dann der Dominik Hammes so, ja, das läuft nicht lange, das ist weg. Und dann hört man das und denkt so, nee, leider nicht. dann haben sie einmal, da haben sie mich auch voll mitgekriegt, eine Folge gemacht, als wenn das vor 10 Jahren wäre, also statt 2013, 2003. Und das
Ah, das
war,
ist aber super, ja.
Themenlage war irgendwie DSDS, dann Star Wars natürlich auch. War halt gerade auch letztes Jahr war dann irgendwie die SDS-Jubiläum und dann ging es ja wieder mit Star Wars los und dachte ich jetzt, hä, du guckst so in die Themen, ah, okay, und oh, was von Avatar stand auch, das passte auch zeitlich, weil ja Avatar auch viel länger geplant war und so und dann, okay, und hab mich irgendwie gewundert, warum zu Anfang irgendwas von Dosenpfand erzählt wird oder so. Und dann, so, okay, und irgendwann so. Hä, was erzählen die denn? Ach, dann irgendwann, ah, okay, ah, wie gehen die an? Die haben jetzt wirklich die ganze Folge lang
Aber toll.
durchgezogen. Und dann die User auch, die haben dann in den Kommentaren geschrieben, so, was ist denn dieses komische iPhone? Und oh, der Download hat voll lange
Eine
gedauert.
schöne Idee, ja.
Das fand ich sehr schön. Und was da auch ist, was sicherlich Neuensteiger immer wieder verwirrt und noch gefragt wird, die siezen sich. Ich habe auch dann auch mal gefragt, wie das dazu gekommen ist und haben halt gesagt, okay, sie wollen das von Anfang an gesagt, sie ziehen es, wollen es professioneller aufziehen und können dadurch auch umschalten quasi so in diesen jetzt Podcasten
Ja,
hier, weil
verstehe
ja
ich.
auch der Podcast aus einer so wir reden alle paar Wochen einmal im Fastfood-Laden über Filme, Medien etc. und haben halt daraus einen Podcast gemacht. Und siezen sich dann immer die ganze Zeit. Und es sind voll so ein paar, so hört man noch das Du raus. Und jetzt gerade zum Jubiläum Kommentar gesprochen, hat man gesagt, wenn ihr uns mal trollen wollt, dann duzt euch mal eine ganze Folge lang. Und auch bei den ganzen älteren Podcasts ist auch die Soundqualität schon interessant, wie sie sich unterscheidet. Also bei einigen, gerade bei Tim, ist es jetzt durchgehend gut, vergleichsweise, und bei anderen, gerade so die ersten zwei, drei Fanboys-Folgen auch, klingt auch noch ein bisschen verrauscht. Und bei dem Mediencoder war es so, dass der eine, der Dominik Hammes, die Stimme ein bisschen heller war irgendwie. Und ich da sagte so, also so jung ist er ja nicht, war irgendwie Stimmenbruch zwischendurch oder so. Und was auch war, dass die Jingles sehr nach 90er, Anfang 2000 klang. Also schon so sehr qualitativ sehr Unterschied, großer Unterschied war. Wie kamst du denn zum Podcast hören?
Wie kam ich denn zum Podcast hören? Ich würde mal denken, vielleicht durch meinen Freund Anselm. Hallo Anselm. Auch Seabase. Mnenomic in der Seabase. War schon ganz lange Mitglied, aber taucht da auch nicht auf. Also nur ganz selten. Ich würde denken, dass der ist auch sehr, sehr starker Podcast-Hörer, dass der mich irgendwie so ein bisschen auf so die Tim Pritlove-Podcast hingewiesen hat. Und ich habe eigentlich zum Anfang nur Chaos Radio Express gehört. Ich habe dann auch Chaos Radio probiert und konnte damit eigentlich nicht viel anfangen. Also weil ich bei Chaos Radio Express schon sehr diese wirklich sehr intensive Auseinandersetzung mit einem Thema mag. Mhm. Chaos Radio Express ist halt so Radio nett, aber dann rufen auch Leute an und ist einfach nicht meins. Mhm. So, das ist irgendwie, also ist einfach nicht mein Format, sondern ich mag so dieses intensive Zweiergespräch vor allen Dingen. Ich habe auch nicht wirklich viele Podcasts intensiv gehört. Also ich höre jetzt auch wirklich wenig Podcasts, obwohl ich gerne selber podcaste. Ich höre halt Chaos Radio Express, sollte mal eine Folge erscheinen. So. Das gerade kam mir eine übers Ohr, die habe ich, hab ich noch nicht gehört.
Ach, das die übers Höhlenklettern. Da hatte ich dann instant danach Lust, Minecraft zu spielen und da in Höhlen rumzukriechen.
Genau, also ich habe zum Beispiel die über Geocaching gehört und dann dachte ich so, man muss mal Geocaching ausprobieren. Und also manche Folgen sind auch einfach wirklich, da würdest du woanders für einen teuren Workshop bezahlen. Also die über IPv6, ja, da wird dir so in so 3 Stunden dieses
Die habe ich mir auch angehört, obwohl ich so vom technischen Know-how jetzt nicht da bin, dass ich voll mitbekomme, aber schon das interessant war und ist auch so ein nice to know war. Und
ja, genau. Ne? Also man lernt da wirklich, wirklich viel an. Das bin ich auch sehr, sehr dankbar. Also wirklich toll, toll, was er da macht. Ich habe dann auch ein paar andere von Tim gehört. Also diese ganzen so Mac-Sachen und so und NSFW, das hat mich alles nicht so interessiert. Gehört? Nee, ich habe von Tim habe ich noch gehört, der hat was für die Aktion Mensch mal gemacht.
Das habe ich schon gesehen, ja.
Das hieß, weiß ich nicht mehr, das fand ich sehr spannend, weil das plötzlich so ein krass anderes Thema war. Dann sein ESA war das, glaube ich, die Europäische Raumfahrtagentur, wo er so mit Leuten spricht.
Raumzeit,
genau. So. Und jetzt habe ich zuletzt Nightingale gehört. Kennst du den? Den hat der Map mal empfohlen. Das ist so ein Grusel-Podcast. Grusel ist irgendwie falsch. Das ist auf Englisch, das ist wie so ein Community-Radio aus einer Stadt, in der alles ein bisschen spooky ist. Das ist halt eher so Fiction, aber ziemlich, ziemlich klasse gemacht. Und eigentlich höre ich Podcasts nur einzelne Folgen. Also wenn irgendwo ein Gast ist, der mich interessiert oder so, dann höre ich halt das. Und ich höre aber kaum Podcast-Client am Telefon, sondern halt eher so 45 Stunden Bücher, so, die ich so durchziehe. Genau. Ich höre gerne mal in Podcasts rein, wenn die gerade live gesendet werden. Dann ist es so abends, so wenn ich so am Rechner sitze. Hier so, wir müssen reden.
Das auch schon gesehen, dass genau. Du bei mir reingehört hast.
Genau, oder bei dir reingehört. Ja. Genau, aber das finde ich irgendwie spannend, weil ich finde das auch toll, dann diese Interaktionsmöglichkeit. Ich mache das ja nie live. Ist es zu stressig, live zu sehen?
Ja, man muss irgendwie so einen Modus finden, wo man so mal kurz drauf guckt,
ja,
aber sich nicht davon ablenken
genau.
lässt.
Ja, ich habe ja sehr, also mir wurde mal gesagt, dass mein Podcast, oder eine gute alte Freundin hat mir mal eine SMS geschickt, ob ich ihr bitte, es war spät abends, ob ich ihr nicht die Adresse nochmal von meinem Podcast schicken kann, sie kann nicht einschlafen. Und das war mal ein Kompliment irgendwie, weißt du? Ja, weil wenn die Leute sagen, ey, ich höre dich zum Einschlafen.
Ja, das ist bei vielen Podcasts auch.
Ja, aber was für ein intimer Moment, ne? So, das ist schon ziemlich cool. Und deswegen, ich versuche auch sehr, sehr ruhig zu podcasten irgendwie. Und Tim macht das ja ganz anders, da sind ja wirklich Rechner und so und das macht er auch gut, der kann da gut mit umgehen, ich könnte das nicht, ich würde dann so, glaube ich, so,
ja, ja,
so rumhibbeln irgendwie, genau.
Also was ich auch so im Internet nebenbei gucken, lasse ich mich auch gerne ablenken, aber was ich auch nicht mag, ist so, wenn über irgendwas geredet, also ich weiß nicht, über irgendeine App und dann, ich weiß nicht, ob die App das macht. Und dann ist es so ein Moment, wo man oder derjenige kurz nachgucken könnte und er tut es aber nicht. Stattdessen wird weiter so, und dann denke ich mal so, guck doch nach, du doofe Nuss.
Guck nach oder brich ab, ne?
Ja, so, genau. Weil immer so ein bisschen so, deswegen fand ich jetzt bei NSFW das mit den Postkarten eigentlich gar nicht so schlecht. Also,
wir hatten gestern so einen Moment, da haben Gregor, Schwarzband und ich, wir haben über Kirche geredet, ich kann schon ein bisschen leaken, der Podcast muss ja noch verschonotet werden. Wir wissen auch nicht so rum, wir haben ewig lange über Kirche geredet und Gregor, der ist ja so eine Bildungskanone und sagt dann so, in der Präambel zum deutschen Grundgesetz, da wird ja auch auf Gott geschworen und Schwarzblond, die ja nun auch Politiker sind, ich so, komm, Gam, nee, bestimmt nicht. Okay, doch, das ist so. Da steht was von Gott, so Gott drin und so.
Okay.
Und ja, genau, so haben wir auch geguckt. So, und dann hat Schwarz-Blond so entrüstet ihr Telefon rausgezogen, um ihm zu zeigen. Und dann war so kurz still und sie so, krass, Gregor hat recht, ja. Niemand, man sollte sich niemals mit Gregor anlegen. Also ohne vorher nachgeschlagen zu haben. Ja, doch, in der Präambel zum Grundgesetz ja. Geht es auch um Glauben, interessanterweise. Halt nicht im Grundgesetz selbst, aber schon davor. Und da war das halt gut nachzugucken, ne? Weil wir hatten halt einfach so, einer sagt das, einer sagt das. Mhm. Und ich finde, so auf dem Smartphone mal schnell was nachgucken irgendwie. Und dann hatten wir gestern, haben wir auch über diesen Snowden-Artikel gelesen in der Wired. Da ging ja gestern so das Foto von Snowden so über Twitter, wo der mit so einer Amerika-Fahne kuschelt. Und Schwarz-Blond hatte dieses Bild noch nicht richtig gesehen. Mhm. Und deswegen habe ich das dann halt auch schnell rausgesucht. Und für sowas ist schon gut.
Ja, ich habe, Gregor kenne ich auch so ein bisschen halt auch über die Seabase, ja. Transmediale 2011 mhm. das erste Mal irgendwie auch Kontakt gehabt. Mhm. Und ich glaube, er hat auch bei Tim, war bei Raumzeit zu Perry Rhoden als
ja.
Gast. Ne?
Ja, Rhoden, genau, ganz wichtig.
Rhoden, ja. Genau. Das habe ich auch gehört, weil ja. mein Vater das verschlingt quasi ja. und ja, eine Bibliothek quasi. Hat eine ja. Zeit lang, also meine Eltern haben auch sehr viele Bücher und zeitlang eine größere Buchauswahl hatten als unsere heimische Bibliothek damals
ja.
Und habe mir das auch angehört. Und also Raumzeit ist auch so ein Podcast, wo nicht wie bei Musik oder wie bei Filmen vorhin, wo man das so, ja, das Genre speziell nicht, aber den ein und dann hat Raumzeit ja. war es in Perry Rhoden und dem Weltraumfahrstuhl.
Mhm.
Und ja, ich habe halt, wie habe ich momentan abonniert, 60 Stück.
Wow, das ja. ist ja echt viel. Ja.
Und davon, na gut, ja, die ganzen Vrind-Sachen dennoch. Mhm. Von D-Radio jetzt ein paar Sachen. Ich guck mal.
Dabei waren das sind, genau. sind wir gerade. Ja, von Deutschlandradio, ja, ist Sternzeit.
Da war eine Folge dabei, die war sehr, oder eine Sendung ist es ja gewesen, sehr hässlich geschnitten.
Ja.
Und da redete jemand, war ein Interview ja. und drauf kam ohne Pause irgendwas Musik.
Ja. Ja.
Ich dachte so, was ist jetzt kaputt? Spielt man einfach irgendwie von sich selbst Musik? Nee, das war, das gehörte dazu. Ich, ja. Okay, denn ich weiß nicht, so im Nachhinein vermute ich fast, es war ein bisschen Absicht bei Flux FM Spreeblick.
Mhm.
Da war es auch schon ein bisschen her, Tim mal zu Gast. Und dann, der Einspieler war total laut, die Sprecher leise, Tim so nur so linkslastig und ganz anders und ich, das geht ja gar nicht, was man es hat oder so. Und dann habe ich das noch tagsüber gemacht oder habe ich das zu Hause erst gemacht? Habe das dann durch Auphonic geschickt,
ja.
das dann sich gleich anhört und ja. habe das dann bei Haftdaffer entsprechend verlinkt und dann ja. mit der bearbeiteten Episode. Ja, dann so tägliche Sachen wie Daily Coffee Break.
Mhm.
Oder Inside Moin. Also da verneige ich mich auch vor, dass sie das durchziehen und auch
das ist krass, ne?
durchhalten, ja. Ja, halt ein paar Sachen, die nicht so regelmäßig erscheinen. Kannst ja mal gucken. Sollen wir mal durchschauen.
Kennen die meisten, genau, Noobcore ist das von der Fiona, ne? Das finde ich auch cool, dass sie
genau.
das macht. Phasentheater.
Bei Fiona habe ich neulich festgestellt, die ist jünger als ich und war
die ist wirklich jung, ja.
leicht schockiert.
Ja.
So, okay.
Ja. Sie ist eine sehr sympathische junge Frau.
Ja.
Genau. Picknick am Wegesrand. Den
genau.
Podcast kenne ich. ja.
Das ist der andere Podcast vom At Light Medium.
Genau, den ich zusammen mit Gregor mache. Da hat Gregor mich irgendwann angesprochen. Der hat halt gesagt, dass er irgendwie so Lust hat, einen Podcast zu machen und sucht halt jemanden. Und wir sind uns immer so ein bisschen aneinander vorbeigelaufen. Also wir kannten uns halt so ein bisschen.
Mhm.
Und haben uns einfach zum Mittagessen getroffen und wirklich so, es war so, wollen wir nicht podcasten? Und dann haben wir gesagt, na, probieren wir das aus. Und das macht schon ziemlich Spaß mit ihm. Ist auch, also ich versuche immer in dem Podcast teilweise auch nochmal zu erklären, was Gregor gerade gesagt hat.
ja, da bin ich auch immer so,
ja,
zu wem spreche ich jetzt? Könnte der das irgendwie kennen oder muss man kurz mal ausholen und das erklären? Oder
Und das ist manchmal natürlich auch nicht einfach, also weil ich merkte manchmal, dass ich dann auch sozusagen aufpassen muss, dass ich jetzt nicht nur Gregor erkläre, sondern dass ich auch selber sozusagen Inhalt reinbringe. Aber das ist halt ein sehr stark, ist halt wirklich sehr gebildet, wer weiß zu allem irgendwas so. Und manchmal, der hat ja auch diesen berühmten zwei CREs über die Postmoderne bei Tim halt. Wenn du die hörst, denkst du die ganze Zeit so, was? Und ich habe das studiert, also ich habe halt Kulturwissenschaft studiert, ne? Und ich so, was sagt er da? Und das macht aber wirklich, wirklich Spaß mit ihm. Und er hat ja auch, ist ja auch ein Stückchen noch älter als ich, ist ja sehr in dieser CCC-Umfeld sehr aktiv, lange, kennt viele Leute und ist gut. So, also das macht mir schon wirklich Spaß. So, während Leitmotiv halt so ein ganz anderer Ansatz ist, da rede ich ja sehr privat mit Leuten irgendwie. So,
deswegen. Ich habe mir neulich deinen, nochmal vor Augen geführt, deinen ersten Podcast-Versuch mit diesem Deckel über dem Kopf. Und dann
hier, an diesem Schreibtisch, ja.
Stell dir vor, du kommst so in den Raum und dann sitzt da dein Mitbewohner so, ja. So und Decke über dem Kopf und redet irgendwie und denkst so,
Ja, da hab ich versucht, sozusagen einen ungeschriebenen Blogpost zu sprechen und habe gemerkt, dass ich konnte das nicht. Also es klang halt irgendwie einfach blöd. So dieses, das muss man ja auch können. So, ich glaube, mittlerweile könnte ich das schon besser, weil ich halt jetzt so ein bisschen lockerer auf jeden Fall vom Mikro bin. Obwohl ich zum Beispiel, wenn ich einen Podcast anfange und dann sitzt mir jemand gegenüber, das hatten wir ja vorhin auch so, ne? Dann habe ich bei dir gesehen, du machst es genauso wie ich. So kurz nochmal in sich gehen, einen Schluck Wasser trinken und dann so, hallo. Ja, so, das ist irgendwie so dieses komische zu niemandem reden, aber da ist halt doch ein Publikum.
Ja, ja.
So. Und dann, wenn man dann losgelegt hat, dann geht das. Und ich glaube, jetzt könnte ich vielleicht sogar auch mal alleine in ein Mikro sprechen. Ich weiß auch so meine Schwächen. Ich weiß, ich schmatze, wurde mir letztens gesagt von einer Radiomoderatorin.
Ja, mir ist es dann auch aufgefallen, aber es war dann nicht so störend. Es war so
ja, bei mir?
Ja, genau.
Genau, nachdem ich das gesagt habe.
So auch so, ja.
Ja.
Wo es mir auch mehr auffällt, aber auch nicht so ganz störend, ist auch bei den Fanboys, was trinken, was vorher irgendwie zu viel Speichelfluss führt, ne?
Nee, mir wurde gesagt, es ist zu wenig trinken, interessanterweise. Also weil ich habe jetzt einen trockenen Mund und was mache ich? Ich versuche die ganze Zeit mit der Zunge so nicht vorhandene Speichel im Mund.
Ja.
Das klingt jetzt ein bisschen eklig wahrscheinlich.
Deswegen habe
so
ich auch gesagt,
halt,
so, ich hätte gern Wasser zu trinken, weil kohlensäurehaltige Getränke wurde halt auch irgendwie, wie konnte das gesagt, Wahl des Getränks, während man ein Video aufnimmt oder halt einen Podcast macht, irgendwas, was am besten Wasser halt. Weil alles andere, da neigt man dann irgendwie dazu, dauernd vorne zu trinken oder man stößt auf, etc.
Rülpst ins Mikro. Und ich ähme sehr, sehr viel.
Das habe ich auch.
Ja, das haben einfach viele. Ich habe mir mal ein Buch irgendwann über so freie Moderation geholt, einfach weil ich dachte, vielleicht kann man auch was machen. Das war ganz spannend. Da hat der, wenn man dann erstmal dran denkt, ist es ganz schlimm. Ja. Der hat geschrieben, dass man ähmt, wenn man besonders gute Sätze formulieren will und das Gehirn relativ schnell arbeitet und du schnell sprichst. Das heißt, du fängst einen Satz an, dann legst du diese Pause ein, um diesen Satz noch schön zu Ende zu bringen. Und was du machen kannst, das musst du aber wirklich trainieren, ist langsamer sprechen. Ja, das heißt, du sprichst langsamer, weil dann hast du plötzlich mehr Denkzeit, um diesen Satz auch zu Ende zu formulieren. Manchmal erinnere ich mich beim Podcasten dran, dann funktioniert das auch.
Ja, ich versuche statt so oder irgendwelche anderen Füllwörter zu benutzen.
Ja, und ich habe mal einen Podcast transkribiert. Und zwar war das Christopher Lauer, der bei Holgi war.
Das höre ich auch. Kurz Einwurf, das höre ich auch sehr gerne, aber ich würde mir jetzt nicht komplett das Lauers Büro, was er ja selber macht, irgendwie anhören. Ja. Oder Logbuch Netzpolitik, da habe ich, glaube ich, auch bisher nur eine Folge angehört, weil es ist jetzt ja nur Politik. Also
wen interessiert denn das?
Vielleicht geht es auch, wie das bei anderen Podcasts auch, ich dachte so, da geht es bestimmt nur darum, weil Name so und so, ne? Ja. Ich überlege gerade, wo das war, wo ich vom Namen her ein bisschen vorbelastet war. Jetzt hast du wieder.
Dann kannst du ja noch zu Ende sehen. Also da, den habe ich transkribiert. Ich habe ja damals Popcorn-Piraten gemacht und Christopher Lauer war halt bei Holgi und das war, ich fand das irgendwie popcornig, was er da sagt. War aber halt Audio und da musste ich das für einen Blogpost halt transkribieren, sonst funktioniert das nicht. Habe das also abgetippt und das war eine spannende Erfahrung. Erstmal habe ich mich damit beschäftigt, wie man überhaupt Audio transkribiert, weil einfach nur so in VLC immer auf Pause drücken, das nervt total. Dann habe ich eine, es gibt so Software dafür, ich glaube F5 oder so heißt das. Das ist so eine Transkriptionssoftware, die dir dabei hilft, auch immer die richtigen Timecodes und so einzufügen. Und dann ist die große Frage, wie transkribierst du? Weil wir sprechen im Redefluss ja sehr oft mit abgehackten Sätzen, wiederholen den Satz nochmal, machen so, schieben so Wörter ein. Und ich habe mich damals entschieden, ihn wirklich wortwörtlich zu transkribieren. Und dann gab es so wirklich blöde Kommentare, das an Popcorn-Piraten, weil das sind die Kommentare, aber es ist ein anderes Thema, Kommentare und überhaupt. Und die haben sich dann aber alle lustig gemacht über die Sprache von Christopher Lauer. Das war halt unfair, weil wenn du jetzt deinen Podcast transkribieren würdest, das würde ziemlich blöd aussehen. Genau, das würde einfach total blöd aussehen. Ja, genau. So und irgendwie. Nur ich habe mich damals dafür entschieden, das so zu machen, weil ich habe mich da ja so ein bisschen auf einem heiklen Feld bewegt. Ne? Ich habe ja halt so über die Sachen geblockt und da wollte ich mir nicht vorwerfen lassen, dass ich jetzt verändert habe, was Christopher Lauer gesagt hat. Genau. Ne? So, und das war aber interessant und deswegen sind halt so transkribierte Interviews und so sind halt in der Regel stark überarbeitet nochmal, damit die irgendwie gut funktionieren. Ja. Genau.
Ich glaube, es war Retina-Cast, wo ich irgendwie vom Namen, weil Retina verbindet man ja,
ja,
außer man ist ja jetzt gar nicht nur mit den, der Auflösung der Apple-Displays.
Bedeutet das noch was anderes?
Ansonsten, ja, Retina, ja. Ist halt die, ist am Auge, genau. Was war denn das nochmal?
Na, die ist Retina hinten, die Schicht, die
ja,
ne, wo die
ja,
Sehnerven
genau.
Drauf sitzen?
Oder was ist das hier? Ich weiß gar nicht.
Oh
ja.
Gott, ist das ungebildet.
Irgendwas jetzt. Vom Auge, ja, also.
Man könnte jetzt nachschlagen.
Man könnte jetzt nachschlagen. Ja. Das ist mir vorhin noch, ach genau, das wollte ich eigentlich auch noch erzählen, ist mir entgangen sozusagen, das habe ich ganz oft, will mir eigentlich Notizen machen und dann denke ich immer so, hättest du mal genauer gemacht, weil ich habe wieder das und das und das vergessen. Ein Buch, wo ich, was ich mir geholt habe aus, in der Schulzeit war, wir haben Naturwissenschaften gehabt und hatten zwei relativ coole Lehrer und die haben es beide so gemacht, also der Nachfolger hat es dann so übernommen, der hat dann nur gefragt, was hat denn der Lehrer vorher so gemacht und da war es dann immer so, die hat die gesagt, also wir hätten jetzt die Themenauswahl, das hätten wir noch, das müssen wir noch machen, was wollt ihr nehmen, und da hatten wir dann unter anderem auch das Thema Modell und haben uns angeguckt, die Welle.
Ja.
Sagt ihr das was?
Ja.
Ja, die sind also das Original von Arno irgendwas, 1983 oder so, was ja auf einer wahren Begebenheit basiert. Und hab mir dann das Buch zu dem Film geholt, weil ich das so interessant fand, weil ich das so spannend fand, auch dieses, was ja ähnlich ist wie, was ist das, Kassette und so, und dass die sich halt nicht vorstellen konnten, warum die Leute alle damals mitgemacht haben und so. Und der Lehrer hat ja mit diesem Experiment versucht, den Schülern zu verdeutlichen, warum damals so viele Deutsche beim Nationalsozialismus mitgemacht haben. Und ich finde das ganz spannend, habe dann auch irgendwann die Neuverfilmung gesehen. Und es war halt irgendwie so typisch deutsch, also erst so total untertrieben. Ich glaube, im Buch und im Film geht es, ich weiß nicht, wie weit es im Film ging, aber im Buch ging es, glaube ich, auch über die Schule hinaus, so regionenübergreifend und so. Und auch dann zum Schluss dieses Ding in der Aula, das war ein richtig großer Raum. Bei der deutschen Version war es ja nur so ein Klassenraum, sage ich mal, in Anführungsstrichen. Und dann beendete er es ja an der Stelle, wo es zu eskalieren droht, und es gibt ja da diesen Außenseiter, den Robert, wo man auch so, nachdem das Experiment vorbei ist, so ein bisschen mit ihm mitleidet, weil es erstmal ist da eine Gemeinschaft, wo er auch mit dabei sein kann und so, und findet es halt nicht so toll, dass sein Lehrer sagt, das Experiment ist jetzt zu Ende, und ich weiß gar nicht mehr, was im Original passiert ist, gibt es auch noch Drama quasi, eine Szene, wie man so schön sagt, und dann ist es halt vorbei. Und in der deutschen Verfilmung hantiert er da irgendwie mit einer Waffe rum und er schießt, glaube ich, zum Schluss sich selbst oder so. Und der Lehrer wird verhaftet und der Film ist vorbei. Und das fand ich irgendwie relativ, also eine Verfälschung und war halt so übertrieben, so nach dem Motto, oh, wir müssen da ein Zeichen setzen oder so. Und ja, fand ich nicht so gelungen. Also wenn man sich das mal anschauen will, ich glaube auf YouTube, also es gibt relativ schwer auf YouTube, gibt es das zumindest im Original an einem Stück. Sollte man sich
Erstaunlich
mal
manchmal, weißt
anschauen.
du, also auch Pumuckl zum Beispiel, haben wir vorhin drüber gesprochen. Alle Folgen Pumuckl sind auf YouTube. Auf Amazon kannst du es auf DVD kaufen für sowas wie 130 € oder so. Das ist total absurd. Und das sollen auch nicht mal alle Folgen sein. Die Leute, die es gekauft haben, alle so, oh, voller Betrug. Und auf YouTube sind die aber auch irgendwie alle drauf.
Okay.
Also ich finde es natürlich gut so.
Ja.
Wurde ja auch öffentlich-rechtlich produziert. Ich finde es auch gar nicht so schlecht, wenn das dann da ist. Wurde ja schon für gezahlt. Ja.
Ich finde es bei South Park super, dass das irgendwie verfügbar gestellt wird. Ich habe das jetzt auch. Es lief halt immer irgendwie auf TV relativ spät und ich konnte es dann nicht empfangen. Und meine Eltern haben mich eine lange Zeit relativ früh ins Bett geschickt. Was dann auch das Gefühl hat, dass ich in der Woche relativ viel Schlaf hatte und am Wochenende, weiß ich nicht, irgendwie um 6 oder 7 kurz raus gewesen, auf Toilette gewesen und warst halt wach und bist nicht nochmal ins Bett. Und sie vor Fernseher gesetzt und Zeichentrickserien geguckt und musstest den anderen.
Da seht ihr
Kind,
mal, wozu das führt,
genau.
Eltern.
Kind, warum schläfst du nicht aus am Wochenende? Ich so,
Wie denn?
wie denn? Ich
Ja.
doch schon die ganzen Tage so,
Ja,
ne? Und
ja.
da konnte ich dann halt sowas nicht gucken, hab jetzt auch nochmal explizit so ein bisschen angefangen, das zu gucken, als diese App fürs iPad und iPhone rauskam, wo man das halt da drin dann gucken
Ja.
konnte. Und ja, auch so mit anderen Sachen, die jetzt so relativ spät nochmal nachgeholt. Dann, wo waren wir jetzt eigentlich bei Podcasten, ne?
Ja.
Achso, beim Transkribieren.
Genau, da habe ich kurz was drüber erzählt. Ja. Wir
Ja.
waren beim M vorher und
Beim
so und
M,
da,
ja.
wo wir sind wir da hin?
Ja. Ich habe, da war es wieder, bei Einstellen. Ich nehme ja jetzt seit einiger Zeit mit dem Reaper Ultraschall-Ding auf, von Ralf Stockmann.
Ja.
Das habe ich auch eine lange Zeit vor mir hergeschoben, weil das war so, sah so riesig aus und dachte so, oh, man muss sich all die ganzen Tutorials, Videos angucken, dass man das versteht. Und ich bin halt so ein Mensch, so Software runterladen, ausprobieren und gucken, wie sie halt funktioniert. Und durch Learning by Doing gucken, lernen, damit umzugehen.
Ja.
Und hab mir dann schon so ein bisschen die Tutorials angeguckt und hab irgendwann, ich glaube, an der Stelle mit dem Audio-Routing oder so, wurde es dann so klick, ah, okay, und den Rest weiß ich schon selber. Und da konnte ich dann, sieht man ja dann auch, so M und sowas kann man dann wunderschön rausschneiden. Und bei manchen Sachen, ich jetzt dann länger bearbeitet habe, ich das dann rausgeschnitten. Wenn es dann irgendwie passte, und so ein war so, das kann man rausschneiden, aber so im Redefluss klingt es dann schon komisch. Und
Ja.
was ich bei den Podlove-Podcast-Erfolgen gemacht habe, da habe ich auch Shownotes im Shownotes-Stil selber geschrieben halt und halt auch mit den ganzen Teilnehmern, weil ich das auch aufgenommen hatte und dann saß ich echt da so, wer war das jetzt nochmal? Moment, Name und den Namen nicht verstanden und dann irgendwie in der Teilnehmerliste geguckt oder so. Bei den einen habe ich dann irgendwas mit YouTube, habe ich es auf YouTube gemacht. Hab dann danach geguckt, wie hieß der, weil irgendwie der Name und das ging im
Ja.
Sprech irgendwie unter, so
Ja.
bei einigen Sachen nochmal geguckt. Und dann nochmal mit den ganzen Verlinkungen und so. Und irgendwann habe ich dann festgestellt, okay, ich muss pro Zeile ein Item sein, ich kann nicht in einem Atemzug mehrere Sachen verlinken. Und habe dann auch echt lange dran gesessen und bin nur festgestellt, okay, also die Shownoter machen da schon ein echt gutes Ding. Und vor allen
Ja.
Dingen, also ich habe auch Evita jetzt schon mehrmals getroffen und auch schon gesehen, wie schnell sie schreiben kann. Also die lässt ja fast jeden stehen, glaube ich.
Also ich habe halt zu Shownotes auch so ein gespaltenes Verhältnis. Ich mag es natürlich, wenn es die gibt. Ich habe aber in der Anfangsphase, als ich angefangen habe zu podcasten, hat das manchmal eine Woche gedauert, wenn nicht sogar länger, bis ich einen Podcast dann veröffentlicht habe, weil ich halt immer so das mit den Shownotes so perfekt machen wollte.
Genau, das habe ich leider auch.
Und nun komme ich ja aus der, ich arbeite ja in der Startup-Szene und in der Startup-Szene gibt es ja so ein paar so Grundregeln, was man so als Startup macht. Gibt zum Beispiel diesen Satz, it's a problem when it's a problem. Also das heißt, versuch nicht irgendwas ingenieursmäßig schon zu tun, bevor das nicht ein Problem wird. Ja, also weil viele machen so, oh, wir müssen so das perfekte Produkt machen, versuchen das alles perfekt zu machen. Aber als Startup hast du gar nicht die Ressource dafür, sondern du konzentrierst dich immer nur so auf einzelne Sachen und immer wieder dich immer wieder darauf zu konzentrieren, was will ich eigentlich? Und ich weiß, dass Shownotes sehr beliebt sind. Ich habe aber für mich gemerkt, ich habe das einfach total zurückgefahren, weil ich lieber den Podcast raushaue, weil die Leute wollen halt vor allen Dingen was hören. So. Und meinen Hörern bringt es nichts, wenn ich 3 Podcasts weniger am Jahr mache und dafür total tolle Shownotes, als wenn ich sage, ich mache so ein bisschen Shownotes und hau das dann dafür auch. Wenn ich mehr Zeit hätte, würde ich das auch gerne machen. Ich war, als ich jetzt auf der Republika war und mit Gregor Picknick am Wegesrand mit der Nele Heise gemacht habe, da haben wir die Shownote
damit gemacht. Die Shownote da gesessen, ja.
Was für ein Luxus. Ja, so echt. So, oh, kriegst du das so geschenkt. Da auch nochmal ganz großes Danke für. Und jetzt bei Picknick am Wegesrand habe ich das Glück, dass der Gregor immer die Shownotes macht. Akribischst auf die Sekunde, genau. Ja, und selber lasse ich das, weil als Startup, also wenn ich jetzt ein Startup wäre und würde einen Podcast betreiben, also als das ist mein Produkt, müsste ich mir die Frage stellen, wie viele Leute lesen wirklich die Shownotes und sorgt es dafür, dass sie den Podcast öfters hören oder mehr Leute hören? Und das ist, glaube ich, bei Shownotes eine harte Frage. Also ich glaube, Shownotes haben einen imagemäßig einen sehr hohen Wert, aber man könnte auch ketzerisch fragen, wie wichtig ist das wirklich? Also in welchem Arbeitsaufwandsverhältnis steht Shownotes machen für jemanden? Wenn Shownoter das machen und nebenbei, ist das super, weil die machen das ja in Echtzeit.
Genau.
Wenn du dich aber hinsetzt und danach deinen Podcast immer mit Pausetaste oder so dann nochmal in doppelter Länge fast durchhörst, würde ich fast sagen, haut, also an alle, die anfangen wollen zu podcasten, erstmal Audio raushauen.
Ja, bei der einen Folge mit der Chaotin über 3D-Drucker gesprochen und
da habe ich reingehört.
Ja, da konnte ich dann immer eine Frage stellen, ich hätte super erzählen und ich konnte immer genau gucken, da ist jetzt mal wieder was auf meiner Spur, habe ich da irgendwie was gesagt oder habe ich das kommentiert oder habe ich die nächste Frage gestellt? Und konnte ich damit super Kapitelmarken machen. Ich werde jetzt bei der Folge hier ja auch wieder sehr grobe Shownotes machen.
Also du kannst sie natürlich auch kaputt machen, ne? Also du kannst ja wirklich jedes Wort fast verschlagworten.
Ja, genau, das hatte ich dann auch bei den Podlove-Workshop-Folgen, wo ich überlegt habe, so wie akribisch schreibe ich jetzt da noch Sachen auf. Hab jetzt mein Nerd-Emission wieder lag so ein bisschen brach und habe das jetzt so als so ein ähnlich wie Fanboys, so ein Weekly-Tech-Podcast und dann auch die Shownotes sehr grob gehalten, also dass es nur so ein Blob ist und zack, und wenn es irgendwie mehr Leute wären, die sagen so, oh, ich hätte gerne Teilcodes oder Kapitelmarken oder so.
It's a problem when it's a problem, ne?
Genau. Könnten jetzt hier genauso ein Problem daraus machen, dass wir nicht livestreamen können. Ja. Momentan ist es nicht so, dass ich es jetzt nicht großartig vorher angekündigt habe oder gesagt habe, ich habe hier den tollen Gast und die Leute enttäuscht sind.
Ja.
Und ich habe jetzt die letzte Folge war, glaube ich, eine Stunde Post-Production, so, also grob so, mit Links nochmal raussuchen und klicken und was jetzt in Google Docs nicht so schön ist, dass man, wie man die Links da nochmal rauskriegt, man kann zwar irgendwie so schon kopieren, aber dann packt Google da nochmal irgendwie was an den Link dran. Man will eigentlich schon den Original-Link haben. Und versuche das irgendwie. Manchmal passiert es auch je nach Laune irgendwie, wie ich das schnell draußen haben will. Dann ist halt so. Und jetzt bei so einer lockeren Gesprächsrunde, sage ich mal, da werde ich es dann auch eher grober machen.
Und ansonsten sollen die Leute halt nachfragen. Das ist ja auch schön
bei
einem Podcast. Du erreichst ja meistens die Leute, die das machen. Und dann reagiere ich lieber auf, wenn jemand nochmal was wissen will. So. Ja, das ist eigentlich auch ganz schön. Ich hoffe darauf, dass irgendwann Speech-to-Text hinreichend gut funktioniert, dass man so einen Podcast einfach auch so Auto transkribieren lassen kann. Ich sag mal in hinreichend guter Qualität.
Genau, also dass du dann nebenbei läuft der Rechner und nimmt quasi das auf, was du sprichst.
Und du kannst dann durchsuchen.
Und, so. Und dann steht grob da, natürlich nicht genau, was du gesprochen hast, aber du kannst dann sagen, okay, hier haben wir da über das gesprochen, du kannst den Rest den Müll wegschmeißen,
Mal gucken, wird sich noch einiges tun. Mhm.
Als letztes habe ich dann noch Twitter versus app.net, in Anführungsstrichen. Bin ja auch einer, der eigentlich sagt, so, nee, das ist ja nicht versus, sondern also es gibt ja dieses Alpha, was so versus Twitter ist und hatte neulich beim Podcast hören, wo es, glaube ich, bei einem anderen darum ging, der Dalton Caldwell oder so ist jetzt bei einer völlig anderen Firma und macht bei Update wohl gar nichts mehr und hatte dann so einen inneren Rand, wie ich so bockig war, dass nicht genügend User da sind, beziehungsweise offensichtlich noch nicht genervt genug sind von den Maßnahmen, die Twitter jetzt so macht. Jetzt das Neueste, was sie, glaube ich, machen wollen, Video-Werbung. Dann ging heute das rum, dass sie irgendwie irgendein Video von Michael Jackson irgendwie gefeatured haben.
Da habe ich was von gelesen. Ich wusste gar nicht, was gemeint ist.
Okay, irgendwie so ein Tweet, so hier das neueste Michael Jackson-Video, nie zuvor gesehene Szene und einige da so nach dem Motto so, WTF? Was ist da los? Also jetzt nicht wegen Michael Jackson, sondern wegen der Sache an sich und so. Und also bin auch, weil ich halt nicht so viel Taschengeld hatte früher, wenn ich da, oh, kostenlos, ja, gib her, so. Bei Update.net aber inzwischen auch eher so, eine schöne Alternative und ich bezahle halt Geld dafür und wenn auch gerade bei Software, wenn es jetzt ein kleinerer oder mittlerer Entwickler ist, dann hat man halt dieses Ding, ich habe dafür Geld bezahlt, also kann ich auch dahin gehen und sagen, hier, fix das mal und das finde ich doof und willst du nicht vielleicht das machen und wenn es kostenlos ist, dann hast du Glück, wenn derjenige darauf reagiert und sagt, ja, mache ich. Der hat aber auch das Recht zu sagen, so, pff, nö, ist ja kostenlos, was willst du? Und werde abdotten auch benutzen, bis es ausgeht, sozusagen. Habe jetzt heute gesehen, dass wohl eine neue App rauskommen soll.
Ach, echt?
Habe ich auch so, okay.
Interessant.
Vermute aber fast, dass der schon angefangen hat, damit als noch nicht klar war, wie es jetzt weitergeht. Ist ja noch nicht so lange her. Und dass sie jetzt gesagt hat, na gut, jetzt habe ich hier schon angefangen, jetzt bringe ich das noch zu Ende. Und benutze momentan Tweetbot 2.
Okay. Das ist ja aber, was, Tweetbot 2?
Ja. Weil ich von den, gut, jetzt ist eine Client-Sache, aber Tweetbot 3, wenn es mal irgendwie das Telefon irgendwie schlechten Empfang hat, dann kommt irgendwie dreimal eine Fehlermeldung und diese Statusleiste oben mit diesem nervigen Geräusch dazu. Twitterific ist eigentlich auch nicht schlecht, aber die haben sich jetzt dazu entschieden,
wenn und die können up.net, die diese Clients?
Nee, Twitter-Client.
Ach so, als Twitter-Client. Okay, Twitter irgendwie. Ach so, ich dachte gerade so, what?
Die haben sich jetzt dazu entschieden, es so zu machen, wenn du keinen Empfang hast, dann geht auch nichts.
Und
dann kommt so ein Pop-up, so retry. Und sie geht nochmal retry. Und ich glaube, 2013 irgendwie, da hatten sie ganz kurz so eine Queue eingebaut, von der du aber nur vermuten konntest. Du hast nur gesehen, so, mein Tweet erscheint nicht, dann konnte er offenbar nicht gesendet werden. So dieses, bist in der U-Bahn, schreibst irgendwas und dann
hast du nicht mal Zeit,
Genau, und dann bist du wieder raus und hast irgendwann gesehen, jetzt hat er den gepostet. Ne? Und
so alle so alt.
Das ging. Das ging. Das fiel mir dann ein bisschen auf die Füße im Urlaub, wo ich mich über den sehr schlechten Tarif aufgeregt habe und das dann auch nicht senden konnte. Und ich konnte dann über die damals iOS 6 Twitter-Funktion so halbwegs was posten und dann, als ich dann das nächste Mal im WLAN war, sah ich dann, wie die ganzen Tweets erschienen. Dachte so, nee, jetzt lösche ich die mal fix.
Blöd,
bevor wieder irgendwer so, ich könnte da schon wieder drüber, was soll denn das? abseits davon, Twitter hat halt das Problem, dass sie, die schon an der Börse, ich glaube, oder wollten an die Börse, ich weiß gar nicht.
Ich glaube, ich würde jetzt sagen, sie wollen. Ich glaube nicht, dass die Aktien gehandelt also börsengehandelt sind schon.
Mhm. Auf jeden Fall so oder so, sie müssen halt irgendwie Geld verdienen.
Ja.
Und, klar. Haben halt das Problem, dass sie in einem Status sind, wo das ja, wo Werbung reinquetschen schwierig wird und so, wie sie den Weg jetzt gehen, das halt versuchen mit Gewalt zu machen, also diese API umzuändern mit dieser 100.000 Token-Begrenzung und Twitter-Client müssen dies anzeigen und dürfen die das nicht anzeigen und so und gerade auch diese Token-Limitierung ist ja unter Android nochmal ein Problem, weil da war es ja, glaube ich, bei Falcon Pro so, dass der diese Meldung bekam und irgendwie feststellte so, so viele Versionen habe ich dann noch gar nicht verkauft und dann guckte und irgendwie mehr Raub kopiert wurde, sag ich jetzt mal, blödes Wort, als die App bezahlt wurde und dann stand er halt da und ja, sorry, ja Token Limit voll.
Ja,
krass. Und die Twitter-App an sich jetzt nicht schlecht ist. Ein Feature hat, was auch ein nettes Use Case ist, dass du bestimmte User raussuchen kannst und sagen, wenn der einen neuen Tweet geschrieben hat, will ich eine Notification haben.
Ah, das ist ja nett. Ja.
Und ja, hast dann aber wiederum die Werbung eingeblendet, hast dann diesen Standard iOS Notification Sound, der total nervt, weil dann halt auch andere Apps benutzen. Und guckst immer, war es jetzt die App oder war es jetzt die App oder
Notifications und iOS ist eh so ein Thema.
Ja, ja, das. Also dieses Palim, da weiß ich, okay, entweder war es jetzt Facebook oder Xenem. Ja. Und man gewöhnt sich auch sehr schnell daran, statt 140 Zeichen 256 Zeichen zu haben. Dadurch entstehen auch überhaupt erst Diskussionen und ganz oft sind so irgendwie so drei Zeichen zu viel bei Twitter und dann so, ja, was machst du jetzt? Kürzt du da irgendwie da statt diesen, schreibst du D-Punkt und solche Sachen und musst dann irgendwie da irgendwie auf Rechtschreibung und Grammatik verzichten. Bei manchen Sachen habe ich auch so getippt, sehe so, oh nee, passt nicht. Ach, keine Lust, das umzuformulieren, weil ich gerade irgendwie unterwegs bin oder so und dann löscht gar nicht gepostet. Ne? Ja. Und, was halt auch durch dieses Bezahlding bei Up.net draußen bleibt, sind halt die ganzen Bots und die Idioten, sage ich jetzt mal, und was man halt sonst nicht so haben will, was so durch Internet trollt, aber nicht so sehr trollt, dass sie dafür Geld bezahlen wollen.
Ja.
Und hatten halt den beim Start den Vorteil, dass Twitter ja gerade diese API-Änderung eingeführt hat, damit auch gleichzeitig ein paar Clients gekillt hat. Und dass die Entwickler es relativ einfach hatten. Also sie mussten quasi nur einen neuen Twitter-Client nur halt für ein anderes, für eine andere Plattform bauen.
Ja.
Und ja, apropos Plattform, man halt nicht nur dieses Twitter-Ding hat, sondern das mit den Nachrichten nochmal getrennt ist, dass es auch nochmal eine Chat-Funktion gibt, dann gibt es nochmal irgendwie 10 GB Files haben, entsprechend verwalten, dann quasi Instagram-Klon gibt es ja auch.
Da drin, ja.
Faft heißt der und Location-Alternative, also Foursquare gibt es, glaube ich, auch irgendwie. Und also diese ganzen einzelnen Dienste irgendwie zu haben, ist ganz hübsch. Und ja, bei Twitter kann man halt auch immer noch keine, also doch die bei den DMs die Zeichenlimitierung, denke ich auch so, ja, wo wollen wir jetzt weiterschreiben? Ein Message oder so, also bei uns beiden hat es ja gerade noch so gereicht. Ja. Links kann man immer noch nicht wirklich posten.
Das ist so ätzend.
Das ist furchtbar, da hatten sie ja zwischendurch eingeführt, dass du egal von wem DMs schreiben oder bekommen kannst, irgendwie so und gleichzeitig auf die URLs geguckt haben. Ja, und dann, ja, was halt Tim auch schon mal gesagt hat, diese TCO-Kürzungssache. Dass es immer automatisch passiert, dann wenn du auch irgendwie auf einen Tweet klickst und sagst, mal kopieren, dann hast du den auch in der gekürzten Form kopiert und kriegst du den raus. Gibt übrigens für einen Safari sehr schönes Plugin, heißt Detox. Der speichert dann nicht die gekürzten URLs in der History, sondern zeigt die richtigen an.
Oh, das ist ja cool. Ja.
Das glaube ich, für Chrome und Firefox sind, glaube ich, von dem Problem nicht betroffen. Die lösen das gleich richtig auf. Und bin. Und habe ich auch ein schönes Telefon. Statt
Ja, und?
Denke mal, wenn Twitter irgendwann vorbeigeht, wie so verschiedene Sachen, was wir jetzt vorher hatten, ICQ, MSN etc., dass da, also ich könnte mir gut vorstellen, dass irgendwas Ähnliches kommt wie jetzt ab.NET.
Ich glaube nicht.
Also, oder zumindest ja. so Twitter enhanced so und würde auch.
Also ich würde mir das auch wünschen. Ich bin ja auch zahlender ab.NET-Kunde. Hm. Ich bin das vor allen Dingen geworden, weil Tim Pritloff da so hinterher war auch.
War und auch mich, einer der Sachen,
die ne? ich da bin. Ja. Und für mich ist ab.NET, ich versuche das einfach als Podcaster-Netzwerk zu betrachten. Also wenn ich eine Frage zum Podcasting habe, dann stelle ich die eher auf ab.NET und kriege da auch relativ gut Feedback. Ich glaube auch, dass das die einzige, das Ding ist ein bisschen pathetisch, aber es wäre eine vielleicht noch funktionierende Möglichkeit, die Community auf ab.NET zu retten, wenn man versucht, die einfach als thematische zu betrachten. Weil wenn ab.NET jetzt einfach so vor sich hin dümpelt, als würde man das auch in Social Network, aber da ist nicht wirklich jemand, also nicht im Vergleich zum Twitter von zahlenmäßig. Wenn du aber sagst, da ist eine feine Auswahl von Podcastern, dann kannst du da plötzlich auch eben nicht Millionen von Leuten rangehen. Und mir reicht das, wenn da 20 gute Podcaster sind. Und es ist halt einfach so, Social Networks funktionieren halt nur über sogenannte Netzwerkeffekte. Ne? Netzwerkeffekte sind ja die Sachen, Dinge, die dadurch nur funktionieren, dass viele Leute es nutzen.
Mhm. Ich gehe dahin, weil da auch viele andere möglicherweise interessante Leute sind.
Und ab.NET hat meiner Meinung nach diesen fatalen Fehler gemacht, dass sie am Anfang nur zahlende Kunden zugelassen haben und damit war das Ding gelaufen.
Und sich dieses Country Club Ding andichten genau. lassen mussten.
Genau, und das hätte man, sie hätten dann, weil sie haben sich ja auch gegenüber Twitter positioniert, aber wenn du dich gegenüber einem Social Network positionierst, musst du auch Netzwerkeffekte erzielen können. Das ist das gleiche Problem von Diaspora. Ich habe ja schon vor ein paar Jahren mal so einen Artikel über Diaspora geschrieben, warum das halt nicht funktionieren kann. Ich habe ja für die Seabase damals auch einen Diaspora-Server aufgesetzt, 400 potenzielle Leute, alles, ich sag mal, Seabase ist sehr Aluhut-mäßig drauf.
Das war doch eigentlich auch so ähnlich, wie Google Plus jetzt ist, oder?
Ja, genau, aber es hat einfach keine Sau interessiert.
Ja. Ich habe mir das damals auch angeguckt und habe nicht verstanden, was wollt ihr jetzt von mir hier Aspekte und wie, was
und verschiedene Sachen irgendwie reinposten. Vor allen Dingen, wie finde ich denn eigentlich andere Leute?
Genau,
ja?
Und dieses dezentrale.
Ja, genau, wo alle sagen, ja, dezentral ist total super, ja, aber wenn ich erstmal von jedem die Adresse kriegen muss irgendwoher, dann kriegst du halt diesen Netzwerkeffekt nicht hin. Und gut, ich gehöre nun auch zur Post-Privacy-Fraktion, aber ja, Social Networks funktionieren nicht mit Datenschutz auf bestimmten Ebenen, weil wenn du da auf Facebook reingehst, das wird ja auch viel kritisiert und der fragt dich, kennst du den, den und den und denkst dir, scheiße, woher weiß er das eigentlich alles?
Ja, das hatte ich auch
aber schon. Hey, so funktioniert das halt, ne? Weil du kannst halt, also wer sich heute auf Facebook anmeldet, der hat ganz schnell eine dreistellige Anzahl von Kontakten, wenn er will, mit aus deiner Schule und keine Ahnung. Und das macht es ja erst attraktiv. So. Und in Diaspora ist halt so ein bisschen, no offense, aber echt in so ein Erdloch reinbrüllen. Und ich weiß, es gibt ja eine Community, ist auch nett, das sollen ja auch alle machen, aber das wird halt kein ernstzunehmendes Social Network mehr werden. Mhm. Und die ganzen Startups in Amerika, die ziehen am Anfang alle nur auf Wachstum. Es geht nur darum, Nutzer zu kriegen immer. Ja? Das muss man sich mal angucken. Alles andere, es geht nicht um Geschäftsmodell, es geht nicht um Geld. Es geht immer nur darum, krieg viele Nutzer zusammen. Und auch die feinen Alternativen, die müssen da auch mitspielen, weil, also wenn ich meinen Upload-Client aufmache und da kommt manchmal so eine halbe Stunde lang gar nichts, so und ich so, oh.
Ich weiß nicht, ob das ein Bug war oder ob sie das irgendwas umgestellt haben. Es ist ja so, nachdem sie dieses Free-Tier auch eingeführt haben, ich habe immer monatlich über eine Prepaid-Kreditkarte bezahlt und wenn halt nichts drauf war, dann lief das aus und dann kommt so alle paar ein Reminder und nach dem letzten Mal dann wurde halt runtergestuft auf den kostenlosen Account und hast deine User, deine Followings behalten. Und ab irgendwann, ich glaube Anfang dieses Jahres, war es zumindest bei mir nicht mehr so. Und ich war erstmal irritiert, so seit irgendwie x Minuten oder Stunden schreibt keiner mehr was bei ADN.
Oh, okay.
Ja. Also das war schon, also schon so ein Zeitraum, wo ich dachte so, oh, okay, das bei Twitter funktioniert, sieht man schön, wenn Twitter kaputt ist.
Ja.
Und nach 3 Minuten kommt kein neuer Tweet. Ja. und guckte dann so, oder irgendwer schrieb so, ja, wenn du so wenig folgst oder wenn du nur 40 Leuten folgst, wie, was, hä? Und guckte dann so, oh ja, tatsächlich, okay.
Krass, haben die allen entfolgt einfach? Die
ja, genau, und speichern es aber, und du bezahlst, folgst du allen wieder und was dann an der Sache auch okay ist, dass die entsprechenden Leute nochmal eine Notification kriegen, also als wenn du dir neu folgst.
Ja.
Deswegen hatte ich jetzt auch bei anderen schon folgt ihr mir doch schon?
Ja.
Und dann kommt aber diese Notification nochmal.
Ah, das ist komisch. Ja,
okay. Das ist halt auch so eine Sache, wo man so, ja, naja, nee,
ja.
Da laufen dann auch Leute weg. Weil
also ich habe ja die Hoffnung, aber das wird halt nicht kommen, weil das auch zu sehr Nischen ist. Ich würde natürlich an Twitter gerne monatlichen Betrag dafür zahlen, dass ich halt keine Werbung angucken muss und bessere Clients mit weniger Restriktionen benutzen kann. Nun, das sagt sich aber so schnell dahin. Die Frage ist halt, wie viele Leute würden das wirklich machen?
Mhm.
Sind das jetzt 10.000? Dann ist das völlig uninteressant für Twitter. Weil man stellt sich gerne hin und sagt, ja, ich würde jetzt gerne zahlen und du nickst da auch. Und dann sagst, hey, wir sind schon 2. Ja, 100% in diesem Raum. So, aber wie viel sind es im Moment wirklich? Weil wir reden ja von einer dreistelligen Millionenzahl. Und für so ein großes Unternehmen lohnt sich das halt nur in einem großen Maßstab, weil dann brauchst du ein Abrechnungssystem und hast du nicht gesehen.
Mhm.
Und die Frage ist auch, wie viel Geld kannst du monatlich zahlen und wie viel Geld kann mit dir mit Werbung umgesetzt werden? Also wenn die wirklich Videowerbung machen, Videowerbung ist wirklich extrem lukrativ so. Zurzeit so Video-Pre-Rolls sind so gerade so der heiße Scheiß, wenn man so.
Werbung ist auch generell teuer. Also ich habe mal mitbekommen, was eine so eine Zeitungsseite, farbig, irgendwie Mediamarkt-Werbung oder so kostet und okay.
Genau.
Aber es ist doch nur Werbung in der Zeitung. Und,
also Bannerwerbung ist total billig geworden, ja, so auf Webseiten.
Mhm.
Aber halt, wenn die jetzt wirklich Video machen, verstehe ich das, ne? Weil damit auch so bei Golem siehst du ja auch, dass die vor ihren Videos, die sie da haben, halt immer noch einen kleinen Trailer davor schalten. Und viele Firmen verdienen halt auch Geld damit, auf YouTube Trailer zu posten in ihrem eigenen Videokanal und dann sozusagen Geld damit zu verdienen, dass vorher nochmal eine Werbung kommt.
Mhm.
So ein Agreement ist, dass man das irgendwie so meistens machen darf. Irgendwie. Und ja, wie gesagt, ich würde gerne ein paar Euro im Monat zahlen, wenn dafür andere Sachen besser funktionieren. Zum Beispiel, ich nicht alle paar Wochen das Gefühl habe, ich habe alle meine Direct Messages noch nicht gelesen.
So. Das habe ich auch im Tweetbot ab und zu mal so. Irgendwie so leuchtet plötzlich dieses DM-Symbol und dann gucke ich so rein, so, ist doch gar nichts Neues. Dann scrollst du irgendwie runter so. Und dann ist da irgendwas Altes neu markiert.
Ja,
so,
ja,
ne?
Genau. So. Weil es ist halt wirklich ein Programm, das habe ich halt, das benutze ich halt täglich.
Es ist für mich so quasi so, was für die Leute früher Chatraum war.
Genau.
Also das läuft so und ab und zu antwortet man auf was.
Ja,
und
macht
es
einen
ist auch,
Shitstorm.
Ist auch also bestes Beispiel, warum Facebook besser funktioniert als Twitter besser funktioniert als Facebook. Fukushima. Und die Love Parade-Katastrophe. Also bei der Love Parade-Katastrophe war irgendwie eine Stunde lang, war nur das zu lesen in der Twitter-Timeline. Bei Fukushima war es fast schon beklemmt, die ganze Zeit davon zu lesen und Zeitung lesen konntest du vergessen, weil da stand quasi in der Zeitung von morgen stand dann 3 Tage alter Kram drin, gefühlt. Ne? Und
ich war mal vor ein paar Monaten war ich eingeladen von der Zeit zu einer Blattkritik. Blattkritik ist, dass eine Redaktion sich jemanden einlädt, der soll die aktuelle Ausgabe lesen und soll dann in der Redaktion einfach sagen, was er davon hält. Und ich hatte ja zum Ende der Popcorn-Piraten in der Zeit einen Artikel veröffentlicht, wo ich nochmal so ein bisschen ein Resümee gezogen habe und auch mit dem sozusagen quasi mit dem Artikel das auch so beendet habe, das Blog. Und das war eine Politikredaktion von der Printzeit und die hat mich dann eingeladen. Und worauf will ich gerade genau? Ach genau, und ich habe halt den Politikteil gelesen und es war so spannend, das waren so richtig so echte Journalisten. und ich habe da wirklich sehr frei Schnauze geredet. Das hat denen, glaube ich, auch ganz gut gefallen. Und da habe ich aber auch gesagt, da ging es um da war, glaube ich, gerade in der Türkei diese Proteste auf dem, wie heißt der, Gizi-Platz? Nee, genau, jedenfalls, da waren gerade diese Proteste in der Türkei und da waren halt auch Artikel mit sehr großen Fotos und das war halt diese es ging ja um die Druckzeit. Und da war halt meine Kritik, dass ich gesagt habe, wenn ich ehrlich bin, möchte ich weniger Fotos haben. Und die waren alle so, was? Das ist genau das Gegenteil von dem, was wir eigentlich machen. Er sagt, ja, der Punkt ist der, das läuft bei mir auf Twitter und ich sehe da einfach die Fotos von den Leuten, die da in der Menge sind. Und wenn ich dann 3 Tage später von so einem bezahltes Foto irgendwie sehe, ich habe da schon 10 bessere Fotos gesehen, also die auch wirklich in dem Augenblick sind. Und das brauche ich nicht. Und ich will auch keine wirklichen News, sondern von einer gedruckten Zeitung will ich große, lange Artikel
recherchiert.
Und das muss auch nicht Thema von heute sein. Das kann auch so. Und das war so spannend, weil die alle so, krass, das ist genau was völlig anderes. Aber ich habe gesagt, aber was ich gerne hätte, immer Foto von den Journalisten. Weil ich kann mir keine Namen merken, aber Fotos. So ein bisschen so wie so Twitter-Avatare. So. Das war so ein bisschen meine, sehr, sehr kurz gefasst, meine Kritik. Genau, also das so zum Thema Twitter und News. Ja, ich meine, man neigt ja auch dazu, wenn irgendwas passiert, hier landet ein Hubschrauber, zack, Foto.
Ja, genau, so. Einer der wenigen guten Witze in Anführungsstrichen bei Steve Jobs tot war. Ja, in 8 Stunden haben sie bei Facebook auch mitbekommen, dass Steve Jobs tot ist. Ja. Bei Facebook halt das Problem ist, was ich auch diese Unterscheidung zwischen Hauptmeldung und neueste Meldung nicht verstehe. Es ist nicht wie bei Twitter aufgebaut, ne? Du hast, Facebook meint dann jetzt mal, okay, da hat gerade einer kommentiert, jetzt spiele ich mal den Beitrag von vor 3 Tagen hoch oder was sie.
Ja, es ist halt, also ich verstehe es, dass sie es machen. Also ich will das auch gar nicht so sehr verurteilen, weil, ich stelle manchmal auch um auf neueste Meldungen. Ich will das manchmal machen. Ich finde es schade, dass sie das so sehr verstecken. Ja, ich finde es aber erstmal legitim, das zu sagen, weil ich finde auf Twitter auch nicht schlecht, wenn du nach was suchst, dir die, wenn du nach irgendwas suchst in der Twitter-Suche, werden die Tweets ja so sortiert, dass am Anfang die weitreichendsten, stärksten Tweets angezeigt werden, die am meisten gefafft wurden. Die werden ganz nach oben sortiert. Und das finde ich gar nicht so schlecht, weil wenn du jetzt einfach was suchst zu einem Hashtag oder so und da gibt es irgendwie zehntausende Tweets von, dann hilft dir das irgendwie, weil du plötzlich so Tweets kriegst, die irgendwie besonders waren. Mhm. Und deswegen, dass Facebook das generell macht, auch bei dieser unglaublichen Menge an Informationen, verstehe ich. Ich wünsche mir nur, dass das transparenter für mich ist, sozusagen, und ich das einfacher umstellen kann. Weil ich, weißt du, wenn da so 2 große Buttons wären, wenn man sich hin und her schalten könnte, fände ich das ziemlich cool. Weil so muss man, vor allem muss man jedes Mal umstellen. Ja. Ne? Und es gibt halt Leute, also wenn man das über die URL speichern könnte, so what, ja.
Deswegen hat mich auch dieses, Facebook hat den Stream der User verfälscht, so war auch so. Ja, also ich kann ja eh nicht feststellen, was das eigentlich ist, was mir angezeigt werden sollte. Ja. Ne? So, und was ich dann aber verstanden habe, dass diese von der Ethik her, dass man den Leuten nicht gesagt hat, ihr seid jetzt Teil eines Experiments Nee, ich fand das, Twitter hat halt auch. Es stand als erstes auf Twitter, so bei ganz vielen Sachen so, ne? Und dann, manchmal stimmt es dann aber auch nicht und bei so bestimmten Sachen ist dann meine Verifikation, wenn ich dann sehe, dass es entweder bestimmte Leute posten oder
auf Facebook gelandet
oder retweeten oder es sich häuft, die Anzahl der Tweets oder Retweets. Ja. Dann sage ich, okay, da scheint was dran zu sein. Ja. Das ist echt irgendwie so. Ja, dann haben wir ja doch eine ganze Weile aufgenommen.
Alter Schwede, ja.
Schauen gerade auf die Uhr, ja. Gut 3 Stunden, fast. Wir haben jetzt auch eigentlich nichts mehr. Also
ich glaube, wir haben einen sehr großen Rundumschlag gemacht.
Ja. Können uns ja gerne nochmal irgendwann einfinden.
Sehr gerne.
Und habe jetzt die Herkunft, denn das Light Medium Logos wollte ich noch wissen und vorher kündige ich noch, ist mehr in Anteasern, dass Anfang Oktober wird das wohl sein, eine etwas längere Podcast-Folge kommt, mit auch der Hauptbestandteil des Live sein wird, beziehungsweise es sich lohnt, live zuzuhören. Und das etwas, Größeres wird, was aber noch nicht ganz in trockenen Tüchern ist, wie man so schön sagt. Deshalb noch nichts Genaueres, aber das folgt dann noch auf in der nächsten Folge, beziehungsweise nochmal in Textform mit Details und allem drum und dran. Ja, man hat ja bei Podcasts eher so normale so irgendwelche Logos, die irgendwie das Podcast sagen, bei die sieht man den New Yorker Apple Store, ne?
Ja, also du meinst genau bei Leitmotiv. Ich habe den Podcast damals aufgesetzt. Ich habe ja den Blog jetzt nicht besonders viel Liebe angedeihen lassen, weil ich halte die Blogs auch für sehr, geht eh keiner rauf. Also nicht so wirklich. Sondern die meisten abonnieren das ja über irgendwelche Verzeichnisse. Und ich habe, glaube ich, bei Creative Commons einfach nach irgendwelchen Schlagworten gesucht. Und dieses Bild ist irgendwie relativ, also ehrlich gesagt, ich habe dieses Bild eingebunden und ich wusste nicht, was das ist, sondern ich fand das einfach schön.
Okay.
Bis ich irgendwann festgestellt habe, dass ich voll den Apple-Fanboy da raushängen lasse. Ich
Ja.
schwöre, ich wusste nicht, was das
Oh,
ist.
also es
Ja.
ist sehr stilisiert. Also wenn jetzt das Apple-Logo frontaler zu sehen
Ja.
wäre, würde man eher drauf kommen,
Eben,
aber
das
es
sieht
ist,
man halt nicht, ne? Genau.
wenn man sich damit auskennt, weiß man,
Ja.
okay, das ist ein Apple Store,
Ja.
dieser Glaskubus und die Treppe nach unten und
Ja.
so. Und
Ich wollte wirklich einfach nur was haben,
ja,
was mir optisch gefällt, hab das
der
rein und irgendwann kriegst du mit so krass, du hast einen Apple Store reingehauen. Ja.
ein Deutscher hat das erste iPad gekauft.
Ah.
Weißt du wer?
Nee.
Richard Gutjahr.
Ah, ja, gut, das passt ja.
Also von sich aus war er da, hat er
Ja.
mal erzählt und wird auch immer noch drauf angesprochen und ob er dieses iPad noch hat und so, er
Ja.
hat es glaube ich noch.
Ja.
Und ja, war auch eher, glaube ich, so ein zufälliges Ding.
Ja.
Ja, dann bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit, auch für deine Zeit.
Vielen Dank für die Einladung.
Ja. Und dann bis zum nächsten Mal.
Bis dann.
Tschüss.
Tschüss.